Why do you suppose I just hurled a chair at your head, Neiman?
I don't know.
Sure you do.
The tempo?
Were you rushing or were you dragging?
I don't know.
Start counting.
5, 6, 7.
In 4, damn it! Look at me!
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Get down!
FBI, don't move!
Get down! Get down! We're in a hostage! We're in a hostage! Yeah!
She?
Girl, she's some white fish. I don't know.
Chester's fucking cheating on me with real fish.
Yeah, bitch, like a real fish, girl, like vagina and everything.
Oh, what a day. What a lovely day.
You hate bloggers. You mock Twitter. You don't even have a Facebook page. You're the one who doesn't exist. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. And you know what? You're right. You don't.
Rachel, we really just wanted to see how you was doing.
Thanks.
Yeah, chemotherapy. It really sucks.
Okay, he let his mind go blank and his hand go where it wanted. Not deliberate, not random, someplace in between. They called it automatic heart.
You want to ride with us? Have a ride with us? With my car?
At your car?
No. Yeah, it's my car. You want to?
Is that?
No problem.
What's
your name?
Hey, my car.
Hey, Mann, lass mich schon mal quatschen. Lass mich schon mal. What's your name?
Victoria,
I'm my son. Nice to meet you.
Hallo und herzlich willkommen zum 83. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast, Hashtag Wir hassen Filme. Heute wählen wir feierlich den Film des Jahres 2015. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck.
Hallo.
Dr. Snips.
Hallo.
Und Dr. Loco.
Hallo.
Ja, wir feiern das alte Filmjahr und feiern direkt ins neue rein, denn an Silvester kommt dieser Cast raus. Jetzt ist gerade der 30. Dezember und wir haben hier ein ganz abenteuerliches Setup eigentlich. Zwei von euch sind bei mir in Leipzig und Dr. Eck ist uns zugeschaltet übers Internet. Wir haben hier unsere Laptops aufgebaut, mehrere Mikros. Mal schauen, dass die nicht unterschiedlich jetzt unsere Stimmen mit aufnehmen. Das wird schon alles ganz gut funktionieren, glaube ich. Ja, wir waren jetzt, wir befinden uns zwischen den Jahren und das merkt man auch bei Dr. Peng, kommt ab und zu mal ein Artikel, dann zwei, dann wieder keiner für 3 Tage und der Cast kommt jetzt auch nicht an den Sonntag, sondern zwischen den Jahren eben raus und wir waren gerade im Weihnachtsurlaub bei der Familie und wollte euch mal fragen, wie war's, wie war euer Weihnachten für euch, denn das ist ja auch für die Hörer, sie kommen ja auch gerade aus Weihnachten und gehen jetzt auf Silvester zu.
Ja, also in den letzten 7 Tagen 3-mal Ente gegessen, man hat alte Freunde wieder getroffen in der Heimat, alte Lieben. Und ja, Gottlob ist es vorbei. Also das ist so wirklich. Es ist schön, einmal im Jahr zur Besinnung zu kommen, aber dann ist auch wieder gut.
Ja, bei mir zu Hause gibt es da so ein bisschen Weihnachten aus der Lindt-Werbung. Auf jeden Fall. Also erst werden die echten Wachskerzen am echten Tannenbaum angezündet, dann essen wir echte Kekse. Dann gibt's
echte Kekse?
Ja, irgendwer geht in die Kirche, ich nicht. Dann gibt's Bescherung und ja, dann danach wird gesoffen. Also, das ist ja wohl mal klar.
Gut, wenn man sich nur Schnaps schenkt, ist
dann muss dann auch schnell wieder weg. Ja. Ja, ich hatte nur eine kleine Stippvisite quasi, konnte erst am 24. dann nach Hause, dann am 27. wieder weg. War aber ganz nett. Geschenke gab's und so.
Ja, naja, da kann man eigentlich meckern.
So jetzt noch nicht, aber war ganz schön.
Sehr schön.
Ja, ich finde es ganz geil, dass man einfach Weihnachten, man kommt nach Hause und es wird einfach so wenig von einem erwartet. Man muss anwesend sein, man muss viel essen, man bedankt sich ab und zu mal dafür, dass so nett gekocht wurde. Irgendwie das Licht ist schön, es kommt Weihnachtsmusik im Radio. Ich hatte es lange geschafft dieses Jahr, bis ich das erste Mal Last Christmas von Wham gehört habe. Also auch das war eigentlich ein Erfolg. Ich dachte, ich komme durchs ganze Jahr durch, ohne es zu hören, aber es hat leider nicht so gut funktioniert. Und ja, ich habe sogar mal den Frühstückstisch hingeräumt und ab und zu auch mal wieder was abgeräumt. Und dann waren wir auch spazieren. Schön, die große Helene Fischer Show habe ich dieses Jahr leider nicht ganz geschafft zu schauen. Das ist ja immer mein Weihnachtshighlight. Aber genau, so war es bei mir. Und da wir jetzt auch auf Silvester wieder zugehen, haben natürlich viele Leute auch gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und da wollte ich euch natürlich auch mal fragen, seid ihr so Leute, die gute Vorsätze sich machen immer? Denn viele sind ja auch komplett dagegen und lassen das komplett.
Nee, ich gehe da gerne mal gegen den Mainstream. Also ich mache mir Vorsätze, aber schlechte. Das ist ja ein bisschen was. Ich finde, man kann auch mal 10 Kilo zunehmen, aufhören zu joggen und sich vielleicht hier und da mal vor einer Bar irgendwie mit einem Typen prügeln. Ja. Das wäre so mein Vorsatz
für mich. Wichtig ist, sich im Leben Ziele zu setzen und die dann einfach zu erfüllen. Ne? Und einfach auch so erreichbare Ziele, ne? Gegen die Depression. Das hilft. Also ich habe mir vorgenommen, ich trinke eigentlich nur noch Wasser mit Alkohol. Und ja, ähnlich wie Malte, also halt mehr Zigaretten. Mein Arzt hat mich da mal beiseite genommen und hat gesagt, das hätte nichts mit Lifestyle zu tun. Das ist einfach, sagen wir mal, eine Frage der Gesundheit. So, also man kann nicht nur dann und wann Sport machen, gleichzeitig weniger rauchen. Entweder...
Ich hatte mir auch überlegt, einfach so ein neues Trainingsprogramm zu geben, was man dann bei mir belegen kann. Das ist einfach zum Kettenraucher in 3 Wochen. Schwarz. Und das ist einfach so, da kann man sich dann eben anmelden. Das kostet 300 Euro für diese 3 Wochen. Das ist eigentlich ein Stäbchen. Man muss halt die Kippen für mich und für die Person, die das Rauchen erlernen will, halt bezahlen. Und dann gibt es halt erstmal, gehen wir zusammen feiern. Und da gibt es halt mal so eine Kippe, mal irgendwie ja, nach Bier. Ja, und dann aber am nächsten Morgen direkt eine Packung auf Zucht direkt. Dann ist man nämlich drin in der Sache. Und so kann man langsam dann einfach zum coolen Raucher werden und sich von mir lernen. Ich habe natürlich wieder alle Vorsätze, die es gibt, irgendwie jede Woche ein Buch lesen, das Album fertig machen, richtig viel Arbeit in Dr. Peng stecken, den Master fertig machen, 3-mal die Woche zum Fitnessstudio. Ihr merkt, ich bin ein hammer angenehmer Zeitgenosse. Und ja, so ist das bei mir. Wird natürlich alles dann aufgegeben nach einer Woche im Januar. Dr. Eck, wie ist bei dir?
Ich habe immer nur einen Vorsatz und der ist fürs nächste Jahr, sich einen guten Vorsatz zu überlegen. Und das schaffe ich dann auch, weil das ist eigentlich ein guter Vorsatz.
Das ist wirklich eine schlechte
Lifehack. Lifehack.
Ja, war gelöst. Ja. Yes.
Hashtag Lifehack.
Ja. Hashtag Lifehack auch. Nee, aber apropos Last Christmas, habt ihr das mitgekriegt, dass sich in Österreich bei irgendeiner Radiostation ein Moderator eingeschlossen hat im Studio und 2 Stunden am Stück Last Christmas gespielt hat, auf Repeat?
Ich hörte davon, ist es echt, ja, sehr gut. Ja, ich glaube, er wurde auch gefeuert, kann das sein?
Nee, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall gute Aktion, finde ich.
Kleines Weihnachtsmärchen.
Ja, das ist ja richtig, das ist richtig witzig. Im letzten Jahresendcast haben wir darüber geredet, wir hatten den Podcast ja im letzten Jahr im April angefangen, das ist cool, weil man wirklich ein ganzes Jahr, ein ganzes Filmjahr zu begleiten, um dann tatsächlich mal über alle Highlights reden zu können. Das können wir wirklich diesmal machen. Wir haben seit Januar eben den Cast gemacht, jede Woche, ich glaube 95 Filme uns angeschaut, ab und zu hat auch nur einer eingesehen und mal drüber geredet, aber echt das Filmjahr ganz gut abgedeckt und so unsere 16 Kandidaten gewählt, die wir in so einem K.O.-Turnier gegeneinander antreten lassen wollen. Wie das erklärt, sage ich gleich. Ich will nur sagen, dass ich finde, dass 2015 eigentlich schon ein ganz schön starkes Filmjahr war, aber auch durchwachsen gleichzeitig. Also diese 16 Filme kann ich eigentlich vielen oder fast jedem empfehlen, sich die anzugucken, aber wir haben auch so viel Scheiß geguckt in diesem Jahr, so viel mittelmäßigen Dreck über uns ergehen lassen und auch eben viele Filme letzten Endes ausgelassen. Aber ich finde doch, dass man sagen muss, dass in diesen 16 Filmen für mich persönlich zum Beispiel mindestens 4 sind, wo ich sagen würde, die werden noch, kann man sich in Jahrzehnten noch angucken, das sind echte Meisterwerke eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber was ich auch gemerkt habe, weil ich auch unsere schöne Liste führe mit allen unseren Punktzahlen, also es gibt ein Sommerloch auf jeden Fall. Also es gab eine Zeit, da sind wir über die 5-Punkte-Marke nicht hinausgekommen in unseren Bewertungen. Für gute 2 Monate am Stück. Und viele unserer Filme jetzt kommen ja auch vom Jahresanfang und jetzt eben vom Jahresende. Das ist schon noch interessant, diese Dynamik mal mitzuerleben, über ein ganzes Jahr gesehen.
Ja, stimmt. Ich finde ich find es aber im Endeffekt auch ein recht typisches Filmjahr, finde ich. Ich meine, du hast halt ein paar Kracher und viel Verschnitt. Und ich denke, das ist auch normal. Du brauchst ja natürlich auch das Mittelmaß, damit du dann wieder merkst, wenn irgendwas so aus der Masse heraussticht, nicht wahr? Und aber auf jeden Fall sehr viele schöne Filme, die, glaube ich, auch in meiner Videothek ihren Platz erhalten werden.
Ja, wie Dr. Schwarz eben schon gesagt hat, so die 16, die jetzt hier gegeneinander antreten, das sind schon alles würdige Contestants auf jeden Fall. Ja,
absolut.
Würde ich auch sagen. Welche Filme das sind, das sage ich euch jetzt. Wir gehen mal kurz durch das Jahr durch. Im Januar rausgekommen Wild Tales und Birdman, im Februar Whiplash. Dann nichts, was wir wollten, bis zum Mai. Da sind rausgekommen Mad Max Fury Road und Ex Machina. Im Juni Victoria. Im August Slow West. Im Oktober gleich 5 Filme. Sicario, The Tribe, Cop Car, The Martian und Beasts of No Nation. Im November El Club, Youth und Me and Earl and the Dying Girl. Und ohne Termin, hat noch keinen Deutschland-Termin, Tangerine, kann man sich aber schon auf iTunes ansehen. Das beißt sich mit Tangerine ein bisschen mit unserer Regel, denn unsere Regel ist, wir besprechen Filme, die in diesem Jahr rausgekommen sind in Deutschland. Tangerine ist jetzt mit reingerutscht, weil es echt ein cooler Film ist und wir wissen halt nicht, ob der jemals in Deutschland rauskommt. Man kann es nur hoffen, aber der sollte hier auf jeden Fall mit drin sein. Wo wir natürlich drüber nachgedacht haben, ja, Leute, sollen wir nochmal hier schön nochmal Birdman und nochmal Whiplash nehmen? Die haben halt schon Oscars gewonnen. Und das ist, man ist in Deutschland da immer in einer komischen Position, weil ja auch jetzt viele Filme am Horizont sind oder Filme, die gerade jetzt rausgekommen sind, wie Carol zum Beispiel, wie Spotlight, wie Room, wie The Revenant, wie The Hateful Eight, die alle Oscar-Contenders eigentlich sind für nächstes Jahr, aber hier noch nicht draußen sind. Und so merkt man eben, dass gerade in Amerika um diese Zeit, also in diesem Winter und im Januar, dann ganz viele Filme rauskommen, die dann alle in den Oscars abgefrühstückt werden und dann Hollywood sehr vergesslich ist. Aber wir haben gesagt, wir müssen einfach wirklich starke Filme wie Birdman und Whiplash einfach dann auch mit aufnehmen einfach und über die Sachen sprechen, die hier
rausgekommen sind. Ist natürlich auch ein politisches Statement in Richtung der Academy. Ne?
Ja,
so, genau. Sehe ich das schon.
Bitte die Sachen vorher rausbringen. Ja, ganz kurzen Abriss über Sachen, die bei uns nicht vorkommen, nicht gesehen, blöd gefunden, egal. Jurassic World ist nicht drin, Bridge of Spies von Steven Spielberg nicht, der Steve Jobs Film soll toll sein, haben wir nicht gesehen. Foxcatcher hat's fast reingeschafft. Ja. Wir haben auch später noch Honorable Mentions, also jeder von uns kann noch einen Film sagen, der nicht in unserer Top 16 ist, aber den wir gerne drin hätten. Inside Out von Pixar zum Beispiel bei vielen Leuten drauf. Carol, gerade rausgekommen, leider noch nicht gesehen. Die Indie-Hits Taxi Teheran und 45 Years. Mhm. Star Wars, das Erwachen der Macht, bei vielen auch im letzten Cast drin oder in den Jahresendlisten, bei uns nicht. Ist ein Kinoerlebnis, das man sich gönnen kann, aber für uns kein sonderlich guter Film. The Babadook und It Follows, zwei Horrorfilme, die knapp bei uns auch reingekommen wären. Ich glaube, wir konnten uns zwischen beiden nicht so richtig entscheiden, haben dann keinen mit reingenommen in die Endliste. Macbeth konnten wir nicht alle vier gucken. Look of Silence, Indie-Dokumentation. Avengers 2 bestimmt bei vielen auch drin, fanden wir richtig schrecklich. Und Straight Outta Compton, relativ peinliches Biopic, wo ich immer noch denke, dass sich so Hipster-Film-Nerds da so als coole Hip-Hopper outen wollen, wenn sie diesen Film empfehlen. Auch nicht bei uns drin. Aber die, die bei uns drin sind, haben ihren Platz da wirklich verdient. Wie funktioniert das Turnier? 16 Filme treten in einem K.O.-Turnier gegeneinander an. Den Turnierbaum findet ihr auch im Beitrag auf drpeng.de. Da könnt ihr natürlich dann auch skippen, wenn euch manche Battles nicht interessieren. Die letzten werden in dieser Playlist aber nicht mit Namen versehen, damit es immer noch spannend ist, welche Filme weiterkommen. Die treten gegeneinander an. Also wir diskutieren, welcher von den beiden ist der bessere Film und stimmen dann eben ab und dann rutscht der weiter nach oben. Wenn wir uns nicht einigen können, also wenn zwei für den einen Film, denn wir sind ja vier Leute, zwei für einen Film, zwei für einen anderen Film sind, dann wird eine Todeskategorie gezogen. Das heißt, es gibt eine neue Kategorie, unter der kurz und knackig diskutiert wird. Die Todeskategorien sind erstens, welcher der Hauptcharaktere hätte den einen Ring anstelle von Isildur in den Schicksalsberg geworfen im Herr der Ringe, also wäre es besonders rechtschaffen. Die zweite ist, welcher Hauptcharakter würde gegen den anderen im Faustkampf gewinnen. Dritte ist, mit welchem Hauptcharakter würden wir lieber ein Bier trinken gehen. Das hat damals Grand Budapest Hotel an Dallas Buyers Club vorbeiziehen lassen. Ja. Welcher Film hätte den dümmeren deutschen Titel, wenn man ihn schlecht übersetzt hätte? Und welcher Film hätte das lustigere Sequel, wenn man sich eine Sequel-Geschichte, also eine Fortsetzung, überlegen würde? So funktioniert okay. Das Turnier. Und weil das natürlich jetzt mit 16 Filmen und am Anfang jetzt 8 Battles ist, machen wir es am Anfang wirklich schnell. Also jetzt geht's darum, ich stelle kurz die Filme vor in diesen Matchups und dann sagt jeder von uns, welcher soll weiter und dann wird schnell abgestimmt, damit wir uns ziemlich schnell dann den wichtigen Battles nähern können und am Ende dann eben ein bisschen länger über unsere Lieblingsfilme reden können. Aber jetzt gibt's richtig aufs Maul am Anfang und der Schwächste fliegt. Und wir kommen zu Runde Nummer 1. Wild Tales gegen Victoria. Wild Tales ist ein argentinischer Film, besteht aus 7 Kurzfilmen. In jedem der Kurzfilme rastet ein Charakter in so einer Alltagssituation total aus und überschreitet Grenzen. Und in einer Episode zum Beispiel nimmt der eine dem anderen auf dem Highway die Vorfahrt und das endet in einem Kampf auf Leben und Tod und in einer großen Explosion. Victoria ist der einzig deutsche Film auf dieser Liste und einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre, kann man sagen. Die Spanierin Victoria trifft in einem Berliner Nachtclub auf 4 deutsche Rabauken, die ihr die Stadt zeigen und sie schließlich in Verbrechen mit richtig harten Konsequenzen verwickeln. Der ganze Film wurde ohne Schnitt und in nur einer Einstellung gedreht. Ich mache den Anfang. Beide Filme, Victoria und Wild Tales, lassen so Alltagssituationen eskalieren, könnte man sagen. Also wir versuchen natürlich so ein bisschen zu gucken, wie ähneln sich die Filme. Und unterscheiden sich aber klar in ihrer Art zu erzählen. Wild Tales besteht aus Kurzfilmen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich 7 sind, aber besteht aus Kurzfilmen, die alle zeigen, eben wie eine Situation eskaliert und auch schön eigentlich zeigen, wie es wäre, wenn man in bestimmten Situationen einfach mal ausrasten würde, einfach mal einen Fuck geben würde auf Konventionen. Aber ich finde, auch wenn beide Filme eben Situationen eskalieren lassen, kommt mir Wild Tales bisweilen ein bisschen zu absurd vor und da unterscheiden sich auch die Meinungen zu den einzelnen Filmen, wie gut man die findet. Mir zum Beispiel ging der am Ende mit der Hochzeit ziemlich auf die Nerven, andere fanden den sehr gut. ich will eigentlich Wild jetzt nicht so früh rauswinken, aber ich muss sagen, Victoria, da habe ich auch später noch viel zu sagen, ist für mich ein Oberhammer-Film, in einem Take gedreht, so krasse Charaktere, so viel in einem Film drin, ist wirklich ein Meisterwerk, deswegen meiner Meinung nach, Victoria muss hier weiterkommen.
Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Battle, weil beide Filme so schön außerhalb des Mainstreams existieren. Also wir haben den deutschen One-Cut-Film, der sagt, Schnitte sind für Loser, und wir haben den chilenischen Film, der aus Kurzgeschichten besteht. Das sind ja beides so Sachen.
Argentinischen Film,
natürlich, das tut mir leid. Ja, wir werden es wahrscheinlich noch öfter hören hier im Jahresendbattle, aber ich fand beide Filme echt geil, hätte beide gerne in der nächsten Runde gesehen. Ich habe Wild Tales echt geliebt, also der war so richtig schön schwarz, wusste auch genau, was er wollte, hat es gut umgesetzt, aber Victoria war am Ende viel beeindruckender und auch als Projekt an sich und hatte auch, finde ich, den größeren Mehrwert inhaltlich, ja. Deswegen geht für mich Victoria auch in die nächste Runde.
Ich finde auch Wild Tales herrlich, es ist herrlich überzogene Kurzfilme und ist eben auch eine, für mich eigentlich fast perfekte schwarze Komödie, die hat ja, die macht einfach Spaß machen und das muss ja auch mal reichen. Und es ist ja, es steht jetzt neben Victoria, was halt ein Riesenprojekt ist, und es ist natürlich ein bisschen undankbar, denn Wild Tales für sich ist ja auch schon ein interessantes Projekt gewesen, ist jetzt auch kein konventionell gemachter Film. Ja. Dennoch, auch für mich hatte Victoria den größeren Impact, neudeutsch, und deswegen für mich auch, kommt klar weiter, muss klar weiterkommen.
Ja, ihr habt ja auch schon eigentlich alles gesagt. Aber was da auch noch mit reinspielt, ist halt einfach, dass man sich halt schon auch drüber freut, dass mal wieder was richtig Geiles aus Deutschland einfach gekommen ist.
Ja,
und ja, Wild Tales braucht man nicht drüber reden. Hammer Kinoerlebnis, so, aber Victoria ist halt einfach zu stark.
Genau, ist also, wir brauchen gar nicht abstimmen. Wir haben alle gesagt, Victoria muss weiter. Und damit ist Victoria in der nächsten Runde und tritt gegen den Gewinner des nächsten Battles dann im Viertelfinale an. Das ist Runde 2. Sicario gegen Cop Car. Sicario ist der neue Film von Denis Villeneuve, dem Regisseur von Prisoners und Enemy, und ist so ein knochenharter Thriller um den amerikanisch-mexikanischen Drogenkrieg. Der kommt eigentlich ohne so direkte Gewalt auf und schafft es stattdessen, so eine unglaublich packende Stimmung zu erzeugen, die sagt, diese Lage ist aussichtslos und wird sich nie ändern. Cop Car ist ein Indie-Thriller, der Coming-of-Age-Drama mit Südstaaten-Crime-Thriller mischt. 5 € in die Anglizismenkasse von mir dafür. Kevin Bacon spielt den Cop mit Dreck am Stecken. Sein Auto wird von 2 halbstarken Teenagern geklaut. Eine spannende Jagd beginnt. Beide Filme, Cop Car und Sicario, sind sich so ihrem Setting richtig bewusst, finde ich. Die wissen, wo die spielen und was sie wollen. Spielen auch so mit Gewalt, Drama und Authentizität. Und ich finde auch, die Aussage bleibt eigentlich angenehm nüchtern, angenehm abseits von Hollywood-Klischees letzten Endes. Also ich finde beide Filme, auch gerade bei Cop Car ist es so schön, dass man wirklich fragt, was würde eine Person in dieser Situation tun, und dann wird es einfach gezeigt. Und Cop Car muss man einfach herausheben, das sind tolle Schauspieler, super Ideen, eine perfekte Länge, eigentlich ein toller Showdown, aber ey, gegen Sicario kann der sofort einpacken. Die Schauspieler Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, alle top of their game, will ich sagen. Also einmal auch überhaupt Emily Blunt, halt, ja, wir leben leider noch in solchen Zeiten, als Frau zu casten in so einer Rolle, total cool. Sollte ja auch, viele Studios haben gesagt, soll ein Mann eigentlich machen. Benicio Del Toro, ey, wie der abgeht in diesem Film. Dann der Soundtrack von dem Johan Johansson, der so richtig in Mark und Bein geht, dieses tiefe Dröhnen. Es gibt ja diese Inception-Horns, immer dieses, das wird noch viel krasser, finde ich. Es gibt so richtiges in Sicario, das dir richtig, richtig erzittern lässt. Und dann diese Kameraarbeit von Roger Deakins, wie sie da über die Grenze gehen, wie geil das gefilmt ist und wie es eben auch nicht wie ein Hollywood-Film endet, sondern in einem wirklich interessanten Dialog. Also Cop Car in allen Ehren, cooler Film, aber Sicario muss weiterkommen.
Ja, ich finde es stark einfach, dass wir Cop Car nochmal einfach nur als Statement für so cleveres Low-Budget-Entertainment hier nochmal mit aufgenommen haben. Absolut. Aber er ist halt weniger bester Film des Jahres und mehr so ein Lieblingsfilm vielleicht. Ja. Ein persönlicher Lieblingsfilm des Jahres könnte er sein. Und ich würde sagen, deswegen endet das Statement hier auch zurecht in der ersten Runde. Und Cop Car hat es aber auch gar nicht nötig, hier nochmal die extra Lorbeeren einzuheimsen. Ich finde, der fühlt sich vielleicht als Underdog dann auch viel wohler im Endeffekt und kann deswegen hier guten Gewissens rausfliegen. Und ja, Sicario eine Runde weiter.
Ja, finde ich, hast du schön gesagt. Sicario für mich absolut einer der stärksten Filme des Jahres. Halt so ein typischer Villeneuve, sag ich mal, ne, als Filmkenner. Und, ja, intensiv bis zum Abbrechen, Charaktere aus Granit, Action und Gewalt halt, und aber ohne eben Gewalt großartig zu ästhetisieren oder großartig zeigen zu müssen. Ne? Halt einfach chirurgisch und kalt, wie seine Protagonisten. Wunderbar, muss in die nächste Runde.
Ja, und wir haben ja auch einige Filme gesehen, die so ein bisschen auf Polit-Message auch gesetzt haben. Und hier war das so angenehm unterspielt eigentlich diese Hand noch, ja, aber war trotzdem total über dem ganzen Ding stehend. Und ja, so sowieso in letzter Zeit diese Renaissance von Benicio Del Toro kann ich nur gut heißen, der ständig irgendwo überall drin ist und einfach immer wieder abliefert. Ich finde den Typen so genial. Für mich auch Sicario. Und Cop Guy, ja, ist grundsolide Indie-Unterhaltung. Echt ein schöner Film, aber ja, gegen Sicario, no genau, chance.
Musste auch einfach herausgehoben werden, Cop Guy, finde ich. Weil wir uns alle so gefreut haben über einen Film, der so ein kleines Setting hat, so eine kleine Geschichte erzählen will, aber es einfach so gut macht. Also wirklich da große Glückwünsche an den Regisseur und das Team und auch fucking Kevin Bacon. Super gemacht, hätte mir niemanden besser vorstellen können mit Schnörres und Unterhemd. Damit ist ganz klar Sicario weiter, haben wir jetzt alle gesagt. Und tritt dann in der nächsten Runde gegen Victoria an. Wir kommen zu Runde Nummer 3. El Club gegen Tangerine. El Club ist ein chilenischer Film. Aus Chile. Vier Priester befinden sich im Exil. Sie wurden von der katholischen Kirche aufgrund ihrer Vergehen in ein Strandhaus verbannt. Da trainieren sie einen Hund für Wettkampfrennen und fristen ein entspanntes Dasein, bis ein neuer Gast und ein unverhoffter Tod die Lage komplett umkrempeln. Tangerine ist ein nur mit dem iPhone gefilmtes Comedy-Drama, das die beiden sich prostituierenden Transfrauen Cindy und Alexandra in L.A. zeigt. Cindy will Rache an der Frau üben, die mit ihrem Freund Chester geschlafen hat, als sie im Knast war. Außerdem gibt es noch den armenischen Taxifahrer Razmik und dessen Sichtweise auf dieses Milieu. Wie gesagt, ich habe zweimal aufgeschrieben, der Film wurde komplett mit iPhones gedreht. Kann man auch noch mal hervorheben. Ich lese alles vor, egal ob es doppelt ist. Beide Filme, manchmal muss man sich echt ein bisschen an den Haaren herbeiziehen, diese Zusammenhänge. Beide Filme behandeln soziale Brennpunkte und auch für manche schwierige Themen. Ja, wie geht die katholische Kirche mit Vergewaltigern um? Welche Schwierigkeiten haben Transgender-Frauen? Aber beide Filme legen auch El Club vielleicht am Ende mehr den Finger nicht direkt in die Wunde, sondern zeigen uns erstmal ganz normale Menschen. Gibt's eine tolle Szene in El Club, wo eben dieser Pädophile eben darüber befragt wird oder über seine pädophilen Träume und es eben nicht direkt abgewatscht wird und gesagt wird, das ist scheiße, obwohl es das vielleicht ist, aber es wird eben ganz anders mit Themen umgegangen und eben auch Tangerine schafft es einfach, dir nie bis zum Ende kurz zu sagen, ach hier, guck mal, das sind Transgender und die machen irgendwie dies und das, sondern der Film ist einfach super lustig. Für mich aber gewinnt hier Tangerine. Ich glaube, einfach aus dem Punkt, dass ich mich bei El Club nicht so gut unterhalten gefühlt habe. Natürlich ist es vielleicht auch kein Unterhaltungsfilm, aber Tangerine hat mich so weggeflasht, möchte ich sagen. Mit seinem geilen Soundtrack, mit seinem Humor. Der war so lustig, so reif und wusste auch genau, was er wollte. Und das ist für mich auch, es war letztes Jahr so und ist auch dieses Jahr so, Filme sind toll, die genau wissen, wie gut ihre Geschichte ist oder wie gut die Schauspieler sind und einfach abliefern. Und das hat Tangerine für mich gemacht und sticht da heraus, obwohl es natürlich zwei Underdog-Filme sind, aber für mich Tangerine in der nächsten Runde.
Ja, so an den Haaren herbeigezogen finde ich das gar nicht, dass sie eigentlich recht ähnlich sind. Also du hast ein gesellschaftlich relevantes Thema, einen sozialen Brennpunkt, wie du gesagt hast, aber halt jeweils präsentiert in einem ganz gut abgefuckten Gewand, kann man schon mal sagen. Und vielleicht auch das Filmbattle, das so als tatsächlicher Faustkampf am interessantesten wäre. Also chilenische Pedo-Rentner gegen New York Transprostituierte. Vielleicht auch eine Themenidee für eure nächste Hausparty. bleibt nur die Frage, wer hat es besser gemacht? Das ist schwer, aber ich fand, am Ende war El Club eindimensionaler, eigentlich nur dunkel und verschönte. Tangerine hat echt nochmal gut diesen Bogen hingekriegt in die Normalität zurück und dadurch die Thematik für mich ein bisschen stärker reflektiert. Deswegen geht mein Vot auch an Tangerine.
Ja, absolut. Für mich, also mein Votum geht auch direkt an Tangerine. El Club, trotzdem natürlich toller Film, deswegen ist er in dieser Liste, da sind wir alle einer Meinung. Dennoch finde ich, spielt halt sehr gut in seiner Liga. Ne? Wir haben halt so ein sehr düsteres Drama, Missbrauchsdrama und mit einer politischen Message, aber das habe ich in der Form auch schon gesehen. So, nicht unbedingt immer so gut, aber es irgendwie hatte einfach nicht den Impact, den Tangerine einfach hatte. Das war wahnsinnig frisch, das war einfach lebendig so. Da ging ab, das war wahnsinnig dynamisch, da ist einfach sau viel passiert und das war einfach trotzdem nicht, es wirkte trotzdem nicht gezwungen. So, es wirkte, alles hat trotzdem Sinn gemacht und das fand ich, und es ist außerdem auch bold einfach, was sie sich da getraut haben und trotzdem halt einen guten Film hinzukriegen, den man nicht einfach abhackt als Hipster-Projekt. Und hier irgendwas mit Transgender. Also für mich auch klar, Tangerine muss weiter.
Ja, da bin ich ganz froh, dass ihr euch da eh schon einig seid, weil also das war meiner Meinung nach die schwierigste Entscheidung der ersten Runde zwischen den beiden Filmen, weil was ihr alles gesagt habt, stimmt auf jeden Fall, aber andererseits bin ich, glaube ich, noch nie so benommen mit Dr. Snips aus dem Kino getaumelt wie nach El Club, weil wir einfach echt erstmal nicht auf diesen Film klargekommen sind. Also der ging schon richtig durch Mark und Bein.
Ja.
Einfach auch, ja, und die ähneln sich schon, dass sehr clever mit umstrittenen Themen halt umgegangen wird. Aber wenn ihr euch eh einig seid, dann sage ich auch Tangerine und bin froh, dass ich hier keine finale Entscheidung treffen muss.
Dann ist Tangerine damit in der nächsten Runde. Tschüss, El Club. Und wir kommen zur nächsten Runde. Der Film muss dann gegen A Tangerine in der nächsten Runde antreten. Und es ist die Runde 4. Mad Max gegen The Martian oder Der Marsianer. Mad Max Fury Road, vierter Mad Max Film von George Miller, in die namibische Wüste gefahren, 100 Autos gebaut, 100 Stuntmen angeheuert, Tom Hardy und Charlize Theron haben sich beim Dreh fast aufs Maul gegeben und dann kommt so ein Film dabei raus. Der Kritikerliebling schlechthin auf allen Listen auf Platz 1 mischt Blockbuster-Kino mit absolutem Wahnsinn. Ja, es hat Tom Hardy hat mal gesagt, Cirque du Soleil trifft auf Slipknot und so ist einfach dieser Film. Der andere Film, The Martian oder auch Ridley Scott kann ja doch noch solide Filme machen. Der Astronaut Mark Watney wird auf dem Mars von seiner Crew zurückgelassen und versucht als Mischung aus Robinson Crusoe und MacGyver wieder zurück auf die Erde zu finden. Leute, machen wir uns nichts vor. The Martian ist solides, angenehm unaufgeregtes Blockbuster-Kino, aber ich sehe es wirklich bildlich vor mir, wie Mark Watney an seinem Mars-Rover bastelt, während im Hintergrund die Kriegstrommeln ertönen und er von diesem mit Blut, Schweiß, Tränen, Galle und Benzin spuckenden Konvoi der Apokalypse überrollt wird. Herrlich, Mad Max gewinnt haushoch.
Ja, hier gibt es nicht viel zu entscheiden. Also da stimme ich dir zu. Tom Hardy donnert hier ohne Diskussion auf seinem schrottigen Wüstenbuggy da an Matt Damons Raumschiff vorbei. Ab in die nächste Runde. Ist schon eine sehr, sehr ungleichgewichtige Angelegenheit. Ja. So ein bisschen wie Wippen mit euren Müttern.
Was? Den bringt er noch nach Hause. Sehr schön. Ja, also Mad Max auf jeden Fall pure Anarchie, die sich durch die Leinwand tankt. The Martian dagegen, ja, toll, inszeniertes Weltraumabenteuer. So, also, mit sympathischem Hauptdarsteller, geht nach, fick dich. So, also, das ist wie eine Party mit Champagner ausrichten. Das ist teuer, das finden viele schick. Der interessantere Abend ist es aber halt mit einer Kiste Korn und stangenweise F6 so. Und das lief halt einfach Mad Eagle Max so. Und da für mich, ja, gibt's auch nichts zu diskutieren. So, raus, raus.
Ja, sind wir durch. Martian, ein bisschen undankbar, dass hier Mark Wahlberg hier da so dumm daneben steht, während im Hintergrund alles brennt. Aber ja, Mad Max.
Mad Max muss auf jeden Fall in die nächste Runde gehen. Und damit machen wir eine kleine Pause. Wir machen mal eine kurze Pause und hören ein Lied und danach geht's weiter. Wir hören jetzt ein Lied von Anton Hammer. Ist ein guter Freund von mir, der oft die Outro-Musik für diesen Podcast gemacht hat. Ein Finne, der eben elektronische Musik macht und uns da ausgeholfen hat mit Musik, die wir im Cast benutzen können. Da hören wir kurz rein und dann geht's weiter mit meinen Flops und Honorable Mentions und der Runde 5. Da sind wir wieder. Jetzt kommen wir, weil wir nicht nur über die allerbesten Filme aus dieser Liste reden wollen, sondern auch über unsere persönlichen Flops und Honorable Mentions. Einfach weil Flops immer lustig sind, Filme abzuhaten und dann, weil jeder auch, ja, so einen kleinen Lieblingsfilm vielleicht hat, der im Cast ein bisschen abgewatscht wurde, aber von dem er eigentlich denkt, dass er in der persönlichen Top 10 wahrscheinlich drin war. Ich rede erstmal über meinen Flop-Film des Jahres und das ist White God oder auf Deutsch Underdog. Und natürlich, es gab beschissenere Filme dieses Jahr, machen wir uns nichts vor. Also Jupiter Ascending oder sowas. Es gab Maggie war auch so schlimm. Aber ich möchte hier wirklich White God nochmal herausheben, weil der ist ein ukrainischer Film, der hat in Cannes richtig abgeräumt und es geht eben darum, dass Hunde eine Stadt einnehmen und nur so ein kleines Mädchen sie besänftigen kann letzten Endes. Und das klang wie die coolste Idee, die ich mir vorstellen konnte. Also ich dachte, in diesem Meer an Zombie-Apokalypsen-Filmen wirklich ein Film macht, der mir zeigt, wie die Natur sich wieder eine Stadt zurücknimmt. Und das ist so ein blöder, schlecht gefilmter, melodramatischer Kinderfilm. Ich habe es wirklich nicht ausgehalten. Und die Hundeszenen sind cool. Also es ist cool zu sehen, wie da 100 wilde Hunde durch die Stadt rennen, obwohl es nie wirklich wie eine Bedrohung wirkt, weil die natürlich dressiert sind, an Leuten vorbeizurennen. Also das hat nicht ganz geklappt. Aber ich fand den Film alles andere an dem Film außer den Hundeszenen so peinlich und pathetisch und blöde und dass sie dann am Ende da noch steht und dann die Hunde besänftigen muss und die Beziehung mit ihrem Vater, aber vor allem, was ich auch nicht gerafft habe, die Kamera wackelt die ganze Zeit hin und her, als Max, du hast es mal gesagt, als hätten Hunde auch die Kamera gehalten. Ich finde wirklich, diesen Film möchte ich hier nochmal abwatschen, gerade weil er so gut bei Kritikern angekommen sind. Die Hundeszenen sind okay, aber White God, echt kein toller Film. Einer meiner kleinen Lieblinge des Jahres ist Lost River. Der wurde nicht komplett zerrissen von uns im Cast, den fanden wir, glaube ich, alle relativ solide. Ich finde den aber wirklich, wirklich schön. Das ist das Debüt von Ryan Gosling. Schauspieler kennt man ja zum Beispiel aus Drive und man sieht eben auch, dass er sich hier von Terrence Malick und Nicholas Winding Refn eben so Versatzstücke nimmt und seinen Film macht. Es wurde mal gesagt, das sieht eher aus wie so eine Tumblr-GIF-Show als wie wirklich ein Film. Und ja, es stimmt und man muss diesen Stil auch mögen, aber ich finde dieses Neon-Märchen in Detroit so süß, den Soundtrack so toll, die Shots wirklich großartig und ich finde, der Film nimmt sich ein bisschen ernst in seiner Thematik, aber zeigt einfach eine wirklich schöne, herzerwärmende Geschichte und das ist irgendwie formelhaft, aber es ist auch sehr traumhaft für mich und deswegen ist Lost River wirklich ein Film, der mich sehr beeindruckt hat, aber man muss eben auf diesen Neon-Stil stehen und auf diese Shots und sowas, die da gemacht werden, aber ich finde, den kann man schon mal herausheben, gerade auch, ist ein bisschen das Gegenstück zu White God. Bei White God habe ich gesagt, ist scheiße, obwohl er so gehypt wurde. Der wurde ja unendlich zerrissen, Lost River. Ja. Und ich weiß gar nicht, was man da erwartet. Ich meine, das ist der Debütfilm von jemandem. Ryan Gosling hat vorher nie einen Film gemacht. Ja. Und da ist der, finde ich, meilenweit anderen Filmen überlegen. So, wir kommen zu Runde 5. Youth gegen Me and Earl and the Dying Girl. Youth heißt auf Deutsch ewige Jugend, spielt in einem Sanatorium in der Schweiz. Ein alternder Komponist, ein alternder Regisseur, ein alternder Fußballstar, eine alternde Diva, ein junger Schauspieler und Miss Universe treffen aufeinander, philosophieren über das Leben und das eigene Schaffen. Me and Earl and the Dying Girl ist so die Indie-Comedy-Variante des in Mode gekommenen Krebsdramas. Also wir kennen da Das Schicksal ist ein mieser Verräter zum Beispiel. Der junge Greg wird von seiner Mutter dazu verdonnert, mit der an Leukämie erkrankten Rachel Zeit zu verbringen. Was die nicht weiß, er hat keinen Bock darauf. Und außerdem dreht er heimlich Bootleg-Versionen bekannter Filme mit seinem Buddy Earl. Hier ist eine Gemeinsamkeit, dass man sagen kann, beide Filme nähern sich so verstaubten Genres und frischen die eigentlich auf. Also es gibt ja wirklich eine unendliche Anzahl an so Rentnerfilmen, irgendwie drei Omas Nordic walken durch Estland und finden irgendwie ihr Leben. Und so ein bisschen in diese Kerbe, auch Best Exotic Marigold Hotel und sowas, schlägt auch Youth, ewige Jugend, schafft es aber, das toll zu machen. Also richtig geile Einstellungen, richtig coole philosophische Dialoge. Der Film ist eigentlich vollgepackt mit geilen Referenzen, Sachen, die man sich aufschreiben will. Und macht gleichzeitig so viel Spaß und diese ja Charaktere sind richtig cool. Me and Earl and the Dying Girl macht es aber doch am Ende, glaube ich, ein bisschen besser. Also der nähert sich auch dem verstaubten Genre, so der Indie-Rom-Com, aber weiß seinen Platz im Genre und hat auch so viele Details in diesen ganzen Filmen, die er und Earl da drehen, die ich auch richtig gut finde. Ich tue mir hier trotzdem super schwer in diesem Film. Ich glaube, in diesem direkten Battle würde ich sagen, Me and Earl and the Dying Girl finde ich vielleicht ein bisschen besser, weil der Film dann doch mehr hinterlassen hat bei mir als Youth. Und vor allem, ich muss es sagen, das Lied von Brian Eno, The Big Ship, ist für mich mein Lied des Jahres 2015. Das ist so ein wunderschönes, sphärisches Lied und ist auch in diesem Film The End of Tour scheinbar mit drin, den ich noch nicht gesehen habe. Also ich bin mal gespannt, aber da kommt es scheinbar auch im Finale. Und ja, schwieriges Battle. Youth ist ein super Film, kann ich wirklich auch richtig vielen Leuten empfehlen. Das sind so den Leuten, denen ich Mad Max nicht empfehlen kann, kann ich allen Youth empfehlen, weil das so richtig geil ist. Wer so ein bisschen Wohlfühlkino will, auf jeden Fall den mal gucken. Aber für mich würde ich sagen, Me and Earl and the Dying Girl hier leicht vorne.
Ja, mir tut's auch zum ersten Mal so ein bisschen jetzt im Herzen weh, weil in meinen persönlichen Top 5 sind die beide drin, locker, vielleicht sogar in den Top 3. Youth kommt mega über Ästhetik, ist wunderschön, ein super Ensemble, also vielleicht eins der besten Ensembles des Jahres. Geile Dialoge, aber halt Merle the Girl hatte das halt alles auch. Ja. Und das Ding ist, dass man bei Youth, den genießt man eher als Beobachter, aber bei Me and Earl war für mich persönlich ein Stück mehr drin. Und deswegen geht für mich auch Me and Earl and the Dying Girl in die nächste Runde.
Ja, ich finde, Youth ist schon, ja, ich kann da nur den Kano einstimmen, ich finde den wahnsinnig gut, ich finde den super, das ist ein herrlicher Film, ist halt aber auch für mich so trotzdem so ein bisschen verbucht als, ja, dieses gefällige Hochglanz europäische Rentnerkino. Und Für mich hatte eben auch Mer the Girl einfach noch den größeren hat mehr Nachgeschmack hinterlassen. Und es war einfach so, ich mochte das so gerne, wie detailverliebt das war. Und wie du auch gestern in der Vorbesprechung gesagt hast, Malte, der wusste einfach alle Genre-Traits perfekt zu benutzen so, und wusste damit umzugehen. Und das hat einfach, für mich wirkt das noch, da hat man noch mehr generdet in seinem Handwerk. Und das finde ich halt geil und das kann ich einfach nur wertschätzen. Und für mich dann, wenn auch mit weinenden Auges, finde ich, muss er eigentlich weiterkommen.
Ja, dann haben wir sie ja, die erste falsche Entscheidung in diesem Pancast. Ist natürlich alles Schwachsinn, was ihr gesagt habt. Me and Earl and the Dying Girl war zwar cool, aber irgendwie halt, ja, wusste sich seiner, war sich seines Genres bewusst, aber im Endeffekt bleibt Teenie-Comedy in gut irgendwie, fand ich so ein bisschen. Im Gegensatz zu Youth, der wirklich einfach das, was er tun wollte, wirklich perfekt gemacht hat. Also da, und ich weiß auch nicht, also da ist bei mir auch mehr übrig geblieben. Also allein die eine Szene, wie er da auf dem Baumstumpf sitzt und irgendwie dirigiert. Ja. Und es ist alles so schön und herrliche Charaktere. Also bei mir ist hier eigentlich doch deutlich Youth vorne, aber gut.
Ja, bei mir war der erste Ahnung vorne. Ich habe mich jetzt so ein bisschen spontan umentschieden.
Ich sag mal, wir kloppen den in der nächsten Runde raus, diesen Mir.
Der kann jetzt eine Runde weiter und dann
will er Kandidat für die Todeskategorie.
Fett abstinken. Nee, würde ich sagen, die heben wir uns auch für die späteren vielleicht
her. Nee, in der nächsten, weiter.
Battles. Damit ist Me and Earl and the Dying Girl auf Deutsch. Ich und Tschüss. Earl und das Mädchen ist draußen und wir kommen zu Runde 6. Das ist Beasts of No Nation gegen Birdman. Beasts of No Nation ist eine Großproduktion, eigentlich die erste richtig fette Großproduktion als Film von Netflix. Idris Elba spielt den Supreme Commandant, einen ostafrikanischen Rebellenführer mit einem Heer an Kindersoldaten unter sich. Und ein Junge gerät unter seine Fittiche, nachdem er von seiner Familie getrennt wird. Birdman, 3 Oscars, bester Film, bester Regisseur, bestes Original-Drehbuch. Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, Alejandro Iñárritu. Viele Longshots, Theaterset, Kommentar auf Filme, Schauspiel, Schauspielerkarrieren und aktuelles Superhelden-Reboot-Kino. Ich muss es sagen, für mich gewinnt hier ganz klar Birdman, weil der einfach von seiner Art so brillant ist und wirklich was komplett Neues sein will. Es wird schon ein bisschen geschmälert dadurch, dass es Victoria gab, weil man wirklich sagen muss, es waren vielleicht die letzten beiden Jahre des One-Takes und des Longshots, also den gab es auch jetzt bei Game of Thrones und bei True Detective und langsam merkt man so, es ist wieder am Kommen und man will es machen und das war was, das hat mich natürlich richtig umgehauen bei Birdman am Anfang und dann kommt auf einmal ein ganzer Film raus, der so ist. Also er hatte wirklich für mich dieses Trademark richtig sicher, bis Victoria kam, das hat er nicht mehr. Aber Beasts of No Nation, es ist cool, Idris Elba macht seine Sache gut. Cary Fukunaga, Regisseur auch von True Detective, weiß das alles toll in Szene zu setzen, aber es ist nur ein Drama über Kindersoldaten. Birdman lässt sich auf verschiedene Art und Weisen irgendwie interpretieren und vielleicht will Birdman ein bisschen zu doll was Neues sein und weiß es auch zu doll, aber in dieser Runde muss ich sagen, fliegt der Vogelmann weiter. Die Biester bleiben im Unterholz.
Ja, zwei Filme mit unglaublich unterschiedlichen Tonlagen. Also du hast echt den grittigsten, blutigsten Realismus auf der einen Seite und dann dieses emotionale Theaterdrama auf der anderen. Aber hier ist für mich der Knackpunkt, dass ich absolut kein Interesse daran habe, Beasts of No Nation jemals noch ein zweites Mal wiederzusehen. Ja. Und Birdman dagegen habe ich schon dreimal geguckt und dann kommt vielleicht auch noch ein viertes oder fünftes Mal dazu. Aber du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Christian, er ist einfach vielschichtiger. Er ist nicht unbedingt relevanter, aber er ist interessanter und kunstvoller und gehört deswegen für mich ja auch eine Runde weiter.
Ja, Birdman hat klar mehr Tiefe, fordert dich irgendwie emotional auch noch auf eine Weise mehr heraus. Da Beasts of No Nation schockt dich halt nur und das will er natürlich auch und das ist ja auch gut und das ist auch trotzdem ein toller Film. Also das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt zu Beast of No Nation und das ist halt das ist wirklich super. Ich finde, das ist wahnsinnig gut umgesetzt und Cary Fukunaga zeigt auch wieder, wie geil er für geile Filme machen kann und innerhalb dieses Genres ist es halt, finde ich, fast perfekter Film. So, ich finde, Beast of No Nation ist super, ich würde den auch weiterempfehlen, aber Birdman ist einfach, ja, da ist mehr drin. So, das ist...
Ja, Birdman ist halt einfach so ein richtig krasses Gesamtkunstwerk. So. Also da haben sich halt Leute, also da wurde, was da an Gedanken überhaupt erst reingeflossen ist, so, und dann halt die Tatsache, dass du Michael Keaton nochmal wiederholst. So, ja, der, also alles vollgestopft mit Kommentaren auf alles. So. Und das ist einfach, hat viel zu sehr geflasht, als dass der hier gegen Beasts of No Nation, der auch toll war, aber eben auch nicht mehr. So. Ja. Also auch Birdman von mir.
Genau, damit ist einstimmig Birdman eine Runde weiter und wir kommen zur Runde Nummer 7. Ex Machina gegen The Tribe. Ex Machina ist der erste Film vom Autor von The Beach, also dem Buch, und dem Autor von 28 Days Later, also dem Film, Alex Garland. Ein Computer-Nerd betritt das Anwesen eines Internet-Moguls, um dort herauszufinden, wie menschlich die Roboterfrau Eva wirklich ist. Domhnall Gleeson und Oscar Isaac haben jetzt Star-Wars-Fame erlangt. Und Alicia Vikander sehen wir auch demnächst nochmal im Transgender-Drama The Danish Girl. Glaube ich, der einzige Sci-Fi-Film, und wirklich richtige Sci-Fi-Film auch auf dieser Liste. The Tribe, neben White God, den ich gerade verrissen habe, der zweite ukrainische Film, der in diesem Jahr für Furore sorgte. Ein Junge kommt an einen Gehörlosen und Sprachlosen, nee, wie heißt es? Taubstumme, sagt man im Allgemeinen. Es gibt auch PC-Terms dafür, ich weiß nicht genau, egal. Gehörlosen im Internat, das von mafiösen Strukturen durchzogen ist. Seine Mitschülerinnen prostituieren sich, seine Mitschüler sind ihre Zuhälter. Und der Junge, der da hinkommt, steigt immer weiter in ihren Rängen auf, bis sich alles in so einem brutalen Finale entlädt. The Tribe ist komplett in Gebärdensprache und ohne Untertitel. The Tribe, könnte man sagen, ist vielleicht auch wieder so ein Gimmick-Film. Denn man hat immer, also wir haben zum Beispiel die Victoria, so ein One-Take-Film. Tangerine ist nur mit iPhones gedreht. Letztes Jahr gab es Ida, der war schwarz-weiß und in 4:3. Also, oder zum Beispiel auch A Girl Walks Home Alone at Night, den wir dieses Jahr hatten, auch so ein schwarz-weiß-Film. Also manchmal hat man immer einen Film, der hat ein Thema und noch so das Gimmick mit dabei. Aber ich finde halt, bei The Tribe ist das Gimmick wirklich Programm. Denn wir werden hier wirklich zu Außenseitern gemacht in diesem taubstummen Internat und auch zu Dummen. Das finde ich so geil. Das ist mir irgendwann aufgegangen, dass ich wirklich dachte, ja, sind die, aber eigentlich denkt man ja, ja, Taubstumme, ist ja schade, die können ja irgendwie nicht richtig sprechen mit anderen Leuten. Und hier bin ich ja drin, denke, fuck, ich bin der Blöde, denn ich verstehe nicht, was die sagen. Und deswegen hat er ja so ellenlange Szenen. Einfach nur, um dir die Möglichkeit zu geben, das zu verstehen. Wahrscheinlich echt kein Film, den man noch mehrmals gucken will. Ich will ihn auf jeden Fall, wenn er rauskommt, dann auch auf Blu-ray kaufen. Ist für mich aber wirklich auf eine Art ein ganz schönes Meisterwerk geworden. Ex Machina, richtig cool, dass mal wieder so ein geiler Sci-Fi-Thriller am Start ist, der einerseits als Thriller funktioniert, aber auch als Gedankenexperiment, weil du diesen Film aus jeder dieser Rollen, die in dem Film sind, irgendwie sehen kannst. Aber ich muss sagen, in dieser Liste sind für mich so 4-5 Filme, bei denen man sagen kann, wenn irgendwie auf dem Grabstein des Regisseurs draufstehen würde, bekannt für diesen Film, würde man sagen, jo, geil, geiler Typ. Und Ex Machina ist richtig gut, finde ich, aber es ist kein Meisterwerk für mich. Und The Tribe ist für mich schon sowas Eigenes, sowas Besonderes, dass ich den weiterschicken würde.
Das ist super schwierig. Für mich, glaube ich, das schwierigste Battle in dieser Runde. Ich meine, The Tribe ist nun mal ein fucking ukrainischer Stummfilm. Davon gibt's, glaube ich, auch nur einen. Und also der wirft dich kompromisslos echt in so eine Welt, die du noch nie gesehen hast. Und ja, ich kann dir garantieren, dass du sowas noch nie erlebt hast, wahrscheinlich auch nie wieder erleben wirst nach diesem Film. Gehört das alleine eine Runde weiter? Weiß ich nicht, weil er eben auch Fehler macht und weil er unabhängig von seinem Gimmick, seine Story, finde ich, ein bisschen am Ende überreizt. Und Ex Machina war für mich einfach persönlich einfach so ein wirklich, wirklich cooler Film, der auch eine limitierte Thematik hat und die perfekt ausreizt und ausspielt bis zu Ende. Deswegen geht mein Vote hier dann doch ganz leicht an Ex Machina.
Ja, ist echt eine wahnsinnig schwierige Entscheidung und ich bin mir tatsächlich auch noch nicht so sicher. Ich überlege mir das in den nächsten 20 Sekunden. Ex Machina war auf jeden Fall ein super, also super geiles Kammerspiel, einfach so zu künstlicher Intelligenz und ja, ne, überhaupt so, ja, wie so, ja, ist Sci-Fi eben, ne, Drama. Und erinnere da aber, dass ich die Auflösung recht schwach fand. Also Stichwort Sex Machina, das fand ich ein bisschen albern. Mhm. The Tribe ist auf eine Weise natürlich das stärkere Projekt. So, ich meine, und der lebt ja auch nicht nur von seinem Gimmick, sondern man sieht einfach einen wahnsinnigen, also wirklich wahnsinnigen Film, der einfach drastischer ist als alles, was ich, glaube ich, in den letzten paar Jahren so gesehen habe. Dennoch weiß ich nicht, ob mir das allein dann irgendwie, ja, weiß ich, ist es für mich sau schwierig, da jetzt zu entscheiden. Und ich tendiere tatsächlich aber eher zu Ex Machina, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, den würde ich mir nochmal angucken. Und The Tribe halt dann doch eher nicht. Und das liegt, das ist jetzt wirklich eine rein subjektive Geschichte, weil The Tribe ist einfach, der fuckt dich halt ab. Das ist mir viel zu anstrengend, den kann ich auch nicht nochmal gucken. Und das hat gar nichts mit seiner Qualität zu tun. Insofern ist es schwierig. Gut, wenn ich sagen würde, welcher wirklich der bessere Film, keine Ahnung, welchen gucke ich nochmal, Ex Machina wahrscheinlicher. Deswegen sage ich The Tribe weiter, weil es trotzdem der stärkere Film ist.
Okay. Ja, interessant. Also The Tribe, natürlich hammer interessanter Film. Also ich glaube, der schafft es halt wirklich, einen in eine Welt zu entführen, die aber hier ist. So, die gibt es. So, also das ist keine ausgedachte Welt, sondern die existiert wirklich und das gibt es. Und man ist dann auf einmal da mittendrin und muss sich damit auseinandersetzen auf irgendeine Art und Weise. Das schafft er wirklich richtig stark. Ex Machina für mich aber vielleicht mein Lieblingsfilm tatsächlich dieses Jahr, einfach weil es Sachen kombiniert, die ich immer hammer gut finde, sofern sie gut umgesetzt sind. Das sind auf einer Seite halt intelligente Sci-Fi, die sich da im realistischen Bereich bewegt und auch relevante Themen irgendwie anspricht, die top aktuell sind, und dazu Kammerspiel mit Hammer-Schauspielern, die wirklich über sich hinauswachsen. Also Alicia Vikander als Ava, vielleicht die stärkste Rolle, die ich dieses Jahr gesehen habe. Insofern geht mein Vote an Ex Machina.
Das ist schön. Damit ziehe ich die erste Todeskategorie, in der sich die beiden battlen wollen. Denn ich brauche jetzt nicht unbedingt davon überzeugen. Ich finde aber den Punkt, das will ich noch kurz sagen, ganz interessant, diese Sache, würde man sich's nochmal angucken. Also da, wenn wir später über Victoria reden, muss ich das auch nochmal ansprechen. So, es gibt Filme, die willst du allen zeigen und die kannst du 10-mal sehen. Und andere Filme sagst du, ich will den nur einmal sehen. Aber vielleicht auch, weil er beim einen Mal so atemberaubend war und so ein krasses Erlebnis war, dass das Erlebnis vielleicht das Werk überstrahlt. Und das ist halt wirklich die Frage, für was entscheidet man sich dann? Also ich fand deinen Konflikt, den du gerade hattest, Max, wirklich interessant. Und das habe ich auch bei unterschiedlichen Filmen, gerade wenn wir aufs Ende, glaube ich, dieses Projekt zugehen. So, ich ziehe hier eine Kategorie. Trommelwirbel, die Todeskategorie ist: Welcher der beiden Hauptdarsteller hätte den Ring anstelle von Isildur eher in den Schicksalsberg geworfen? Und ich, die Hauptdarsteller, würde ich sagen, sind hier Domhnall Gleeson, also der in dieses Haus reinkommt, und der Junge, der, ja, weiß nicht, ob er einen Namen hat, weil man, ich glaube, er hat einen Namen, aber man hört ihn natürlich nicht, weil es nur in Zeichensprache funktioniert, der in The Tribe in dieses Internat kommt. Und ich würde sagen, 1A, Domhnall Gleeson hätte den reingeworfen, weil er schon, obwohl, aber er ist auch sehr korrumpierbar, glaube ich, als Mensch und von dieser Frau. Aber hat er vielleicht mehr das Herz am rechten Fleck, weil ich meine, der Junge in The Tribe steigt schon echt in dieser Mafia-Struktur auf, ohne Rücksicht auf Verluste, und ist auch so persönlich angekratzt. Und wenn der die Möglichkeit hätte, mehr Macht zu haben, Domhnall Gleeson würde es vielleicht auch nehmen, ich tendiere hier zu dem Charakter von Domhnall Gleeson. Wie heißt er? Nathan Seelan? Ich weiß nicht mehr genau, aber egal.
Nathan, glaube ich. Ja, ich würde auch sagen, vielleicht die schlimmste Todeskategorie, die für The Tribe hätte. Weil es halt wirklich in dem ganzen Film nur darum geht, dass er einfach gnadenlos überall mitmacht, um irgendwie akzeptiert zu werden an dieser Schule. Insofern ist mein Vote da auch Domhnall Gleeson auf jeden Fall. Ja. Ex Machina, weil der weist einfach so innere Konflikte wenigstens auf.
Ja, doch, das denke ich auch. Also der Typ aus The Tribe hätte den Ring, glaube ich, verkauft für eine Maschinenpistole. Anstelle ihn in den Berg zu werfen.
Für einen Handjob.
auch Ex Machina muss im Sinne dieser Kategorie eine Runde weiter.
Ja, denke ich auch. Absolut.
Alles klar, damit ist Ex Machina unser Gewinner gegen The Tribe, der, glaube ich, in meinen Top 5 des Jahres trotzdem drin ist. Also da kann ich wirklich nochmal jedem sagen, der ein bisschen das überhaupt interessant findet, die Idee auf jeden Fall mal angucken, am besten auf einem großen Bildschirm mit vielen Leuten zusammen, damit man danach auch drüber reden kann. Das ist ein tolles Kinoerlebnis, aber ich weine dem jetzt auch keine Tränen nach. Also Ex Machina ist auch ein super Film und kann auf jeden Fall weiter. Und wir kommen zu Runde 8, der letzten Runde im Achtelfinale. Der Film, der dann gegen Ex Machina kämpfen muss. Whiplash gegen Slow West. Whiplash, 3 Oscars, bester Schnitt, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Nebendarsteller in J.K. Simmons. Der junge Andrew kommt als Schlagzeuger in die beste Studioband der USA und wird dort von seinem Lehrer, der so ein bisschen ist wie ein Drill Sergeant, Fletcher, aufs Blut gepeinigt, um der beste Schlagzeuger aller Zeiten zu werden. Slow West ist eine Western-Komödie mit Michael Fassbender und Ben Mendelsohn. Ein junger Schotte muss durch den wilden Westen zu seiner angetrauten Geliebten, und ein Cowboy begleitet ihn, und sie treffen auf zwielichtige Gestalten. Ein Cowboy begleitet ihn und sie treffen auf zwielichtige Gestalten. Was dann geschah, ist witzig und tragisch zugleich. Slow West, Leute, ohne Scheiß, ist ein lustiger, schöner Western mit einer verdammt guten Aussage. Also für mich ist das wirklich, ohne dass der Film das ins Marketing gepackt hat oder in seine Aussage, mit Abstand der feministischste Film des Jahres. Ich finde es richtig stark, wie sich der Film am Ende entwickelt. Whiplash ist ein fucking Meisterwerk in meinen Augen, muss weiterkommen. Ich brauche ja gar nichts über den Film sagen. Zieht an Slow West vorbei. Meine Argumente hole ich erst raus, falls ihr tatsächlich Slow West durchwinken wollt. Trotzdem natürlich ein cooler Film.
Ja, wir brauchen auch nicht zu verschweigen, dass Whiplash verdammt gute Chancen hat, hier zumindest mal ins Finale einzuziehen oder das ganze Ding nach Hause zu holen. Slow West ist trotzdem natürlich eine herrliche Indie-Perle. Also clever geschrieben, fantastisch gefilmt und spielt eben auch toll mit seinem Genre, wie das auch Mia and Earl schon gemacht hat. hat aber dasselbe Problem wie Cop Car, finde ich, und das ist eben die Tragweite. Also weil so gut er auch sein mag, Whiplash ist halt fast schon ein Filmklassiker. Also, ja. Obwohl er vor nicht mal einem Jahr rausgekommen ist. Und ja, wie gesagt, dezidierter kann man sich mit Whiplash dann vielleicht in den nächsten Runden beschäftigen, aber den kann man wieder und wieder gucken, kann sich jedes Mal neu an ihm erfreuen. J.K. Simmons alleine ist besser als Slow West. Insofern, ja, Whiplash in Runde 2.
Ja, Slow West ist schon wirklich ein wunderschöner Film. Auch so herrlich mystisch zwischendurch und das hat mir auch ganz doll Spaß gemacht und dennoch hat für mich auch Whiplash einfach ganz persönlich einfach den größeren Mehrwert, weil er doch auch versucht, Aussagen zu treffen oder beziehungsweise da regt mehr zu irgendwie Denkanstößen an, was so auch die Unvermeidbarkeit so unendlich harte Arbeit angeht, um eben zu etwas im Leben zu kommen und darüber kann man auch wieder streiten. Der Film trifft da ja eigentlich auch nicht wirklich eine Aussage und hat die größere Tragweite, hat schon irgendwer von euch gesagt und deswegen geht der einfach weiter.
Ja, Whiplash auf jeden Fall weiter. Ich muss aber dazu sagen, dass Slow West hat sich bei mir so ein bisschen als vielleicht am öftesten empfohlener Film des Jahres so gemausert, aber weil man den nicht gut empfehlen kann, weil den niemand auf dem Schirm hat und das ein Hammerfilm ist.
Ja.
So, weil die ganzen anderen Dinger haben sowieso alle gesehen und der ist echt, ich fand den echt wunderbar, aber an Whiplash auf keinen Fall irgendein vorbeikommen für Slow West.
Damit ist Whiplash in der nächsten Runde und wir hören ein Lied von einem anderen meiner Kumpel, nämlich Paolo Pinkel. Das ist Jan, mit dem ich viel Zeit in Kenia verbracht habe, der eben auch so ein bisschen an Hip-Hop-Beats arbeitet und ich verstehe immer noch nicht, der braucht eigentlich nur mal einen geilen Rapper, der über die ganzen Sachen drüber rappt, weil das alles so smooth und cool ist und der war auch so ein bisschen unser Go-To-Guy, um ein Outro zu finden für diesen Podcast. Deswegen hören wir rein in eine Komposition von Paolo Pinkel, gibt's auch auf Soundcloud und danach kommen wir zu Dr. Snips Flops und Honorable Mentions. Da sind wir wieder und es geht weiter mit Dr. Snips Flops und Honorable Mentions.
Ja, mein Flop dieses Jahr war auf jeden Fall A Most Violent Year. Und der Film hat super Kritiken bekommen, taucht sicherlich in mehreren Jahresend-Top-Listen auf. Hat natürlich auch Hollywoods neuen Goldjungen Oscar Isaac da am Start, der mittlerweile richtig Bank macht, in was für Franchises der überall drin ist. Ist hier so als slicker Businessman, / Mobster vertreten, aber für mich gehört auch, wie schon bei Christians Flop, der gehört einfach gehörig abgewascht. Dieser Film hat diese Attitüde, die ich als neutraler Zuschauer einfach nicht ausstehen kann. Dieses, wir sind too cool for school. So, wir machen Mafia-Film, wir sind ein Mafia-Film, aber wir sind auch hammerintelligent. Und das sollt ihr bitte auch merken. Und deswegen verzichten wir auch auf standardmäßige Mafia-Film-Sachen irgendwie aus dem Genre. Tun stattdessen so, als hätten wir so eine hammerkomplexe Moralität im Subtext. Erklären euch aber nicht wie oder wo oder warum, sondern ihr müsst euch uns das dann glauben. Und was dann rauskommt, war für mich ein super, super dünnes Crime-Drama in natürlich Überlänge, mit ein, zwei halbgaren Denkanstößen mittendrin und aber ganz, ganz, ganz viel Blendwerk. Das, ich habe ihm auch, glaube ich, aus Protest 0 Punkte gegeben. Dabei bleibe ich mein Flop des Jahres. Und mein Honorable Mention kam vorhin in dieser Liste schon vor. Es ist nämlich It Follows. Und kommt aus dem Horror-Genre. Insgesamt war ja 2015 so ein bisschen das Revival-Jahr des smarten Horrorfilms, hatte ich so das Gefühl. Wir hatten da Spring, im Cast, so Horror als Selbstfindungs-Liebesgeschichte. Wir hatten The Babadook, so Horror als Metapher für Hass zwischen Eltern und Kindern. Und wir hatten eben It Follows. Und It Follows gibt sich am Anfang echt wie so ein 80er-Jahre John Carpenter-Horror-Flick. Du hast so eine Clique Jugendlicher in der Vorstadt, einen Synthi-Soundtrack oben drüber und eine wird halt von einem Dämon verfolgt, die heißt Jen. Und dieser Fluch, von einem Dämon verfolgt zu werden, wird halt durch Sex weitergegeben. Was an sich dumm ist, aber auch recht viel Interpretationspotenzial irgendwie anbietet. Haben wir auch viel drüber geredet, fand ich echt interessant. Aber viel cooler an dem Film war die Machart, und zwar seine Geschwindigkeit für mich. Denn It Follows zieht seinen Horror aus Langsamkeit. Und das klingt so paradox, aber dieser Dämon kann eben nur zu Fuß gehen und auch nur gerade auf dich zu. Und Jen, also die Verfolgte, schließt daraus den Plan, dass sie sich eigentlich nur ab und zu mal auf ihr Fahrrad schwingen muss oder ans Auto setzen. Und dann kann sie erstmal wieder eine halbe Stunde oder einen Tag lang irgendwie in der Hängematte rumchillen, bis der Dämon wieder angetorkelt kommt. Und das wird halt richtig geil untermalt, auch durch die super langsame Kameraarbeit, weite Shots, du hast Slow Motion, du hast 360-Grad-Drehung. Und dann wird das abgerundet durch ein super fettes Finale. Also das ist echt eine geile Nummer, nicht nur für Genre-Affine, sondern wirklich für jedermann. Gab auch echt eine hohe Punktzahl von uns zurecht damals und kann ich jetzt immer noch nur jedem empfehlen. It Follows.
Ja, es waren halt zwei Honorable Mentions, denn The Most Violent Year war ja super gut. Fand ich, ja gut. Ich fand ihn ganz okay als Kommentar auf der Party. Hat das schon ganz gut funktioniert. Ja, Quatsch. So, wir kommen zur nächsten Ebene dieses Turniers, nämlich zu den Viertelfinals. Wir haben gerade ausgelost. Nee, nicht ausgelost, sondern Bein hat besprochen, wer gegen wen antreten muss. Und das erste Battle ist zwischen Victoria und Sicario. Gerade schon besprochen, Victoria, ne? Sebastian Schipper, deutscher, toller Film. Unser Film in Hollywood, denkt man, leider nicht für einen Oscar nominiert, weil zu viel Englisch gesprochen wird. Und Sicario, eben das krasse Drogendrama. Für mich, ich sag's jetzt sofort, muss Victoria hier weiterkommen, weil der Film für mich als Projekt so mega geil ist. Aber es ist eben einer dieser Filme, wir haben gerade schon darüber geredet bei The Tribe, der nicht so ganz perfekt so im zweiten Viewing standhält. Also was ich gemerkt habe beim zweiten Mal schauen ist, dass ich eben noch alle Versatzstücke wusste oder noch wusste, okay, gleich sind sie da, dann gehen sie ins Café, dann fängt dieser Banküberfall an und dann wartet man so ein bisschen drauf. Und man merkt eigentlich, dass aufgrund dieser Machart des One-Shots manche Sachen auch, glaube ich, nicht schnell genug und slick genug abgehandelt werden können. Kann ich dem Film aber einfach nicht vorwerfen, weil ich finde, dass das erste Erlebnis, diesen Film zum ersten Mal zu schauen, wirklich fantastisch ist. Ich habe ihn jetzt nochmal halt ein zweites Mal gesehen mit meiner Mutter. Der hat ja auch sehr gut gefallen, wo ich halt gedacht hätte, dass du schon in so einen Sweet Spot fallen musst, um den zu gucken. Denn ich dachte halt, du musst eigentlich ganz gut Englisch können, um dann halt zu checken, was Sonne für ein verschwurbeltes Englisch redet und Victoria halt auch für ein verschwurbeltes Spanisch-Englisch. Und aber alleine, dass du diesen knüppelharten Gangsterfilm am Ende hast und vorher diese richtig gute Liebesgeschichte zwischen so einer Spanierin, die nicht weiß, wo sie hin soll, und dem absoluten Berliner Draufgänger-Idioten. Für mich ist wirklich diese Szene, als sie da in ihr Café geht und dieses Klavierstück spielt und sagt, dass sie aus dem Konservatorium geflogen ist, weil sie nicht gut genug ist. Und Sonne sagt diesen Satz, what, because they are stupid or what? Das ist für mich irgendwie eine Zeile des Jahres, weil es so gut diesen Charakter zeigt, der halt sieht, was sie kann und was sie macht und sich halt so ein bisschen verliebt. Aber sie drücken sich auch immer so ein bisschen und es geht nicht so richtig. Und dann nimmt das eine ganz andere Ebene. Also, El Sicario, finde ich, ist richtig, richtig cool. Aber letzten Endes für mich nur ein Film über die mexikanische Drogenrealität, die halt den Denis Villeneuve halt richtig geil aufgeplustert hat mit geilem Soundtrack und Kamera und so weiter. Aber Victoria ist halt für mich, ja, so eine Art Film für die Ewigkeit, ein Meisterwerk. Und das ist Sicario für mich nicht.
Für mich sind beide Filme nicht ohne Schwächen. Und auch, wir sind ja damals zu Sicario im Cast, bei allem Lob sind wir schon damals drauf gekommen, dass es eigentlich nur ein Abbild ist. Und also in Anführungsstrichen nur. Natürlich ist er ultra intensiv und hat diese geile Herangehensweise. Also dieses Ding, dass der Film so spannend ist, weil er die anschauliche Gewalt nicht zeigt, weil er sie außerhalb des Bildausschnitts quasi geschehen lässt. Aber Sicario geht eben diesen allerletzten Schritt nicht. Also den persönlichen Kommentar oder den letzten interessanten Dreh zu der Thematik, den hat er nicht. Und ob er den braucht, sei mal dahingestellt. Aber aber Victoria, auf der anderen Seite ist auch die Frage, ist es am Ende nur das logistische Meisterwerk oder ist es ein meisterlicher Film? Ja. Also mal Hand aufs Herz, ist diese Crime-Story eine Story für die Ewigkeit von Victoria? Ich weiß es nicht. Mhm. Aber die erste Hälfte von Victoria, die war meisterlich für mich. Und deswegen ist es für mich auch jetzt wenn ich, um mal zum Ende zu kommen, muss Victoria noch eine Runde weiter, dann kann aber auch mal gut sein.
Ja, es ist wirklich super schwierig. Für mich, ich finde persönlich Sicario halt jetzt mal, der ist halt geiler. So, ne? aber natürlich, wenn du halt Victoria zum ersten Mal siehst, hat der, das ist Wahnsinn. So, das ist krass. Und ich, aber für mich auch ist der Punkt, und was Malte gerade meinte, ist es einfach nur das Logistische, was eben das ganze Werk ausmacht. Und klar, Schauspieler machen ihren Job gut. Ich glaube aber, dass es, vielleicht kann man das vernachlässigen, wenn du Schauspieler hast, die auf einem gewissen Niveau agieren, beruflich. Und auch privat. Und das ist ja, das ist wahnsinnig schwierig, weil ich Sicario eigentlich für mich, also wirklich selbst, aber ich finde ihn einfach geiler. Vielleicht der interessantere Film dennoch, den man mehr herausheben muss wahrscheinlich, ist dennoch aber Victoria, denke ich. So sehr ich auch Sicario gerne weiter schicken wollen würde. Und deswegen, ja, nee, es muss dann Victoria leider sein.
Ja, da sagt ihr was. Das stimmt schon. Das Ding ist ja, dass nur das Logistische in Victoria alleine würde nicht reichen, aber das wird ja ganz gezielt dafür eingesetzt, um den Zuschauer wirklich hautnah da mit dabei sein zu lassen, und das klappt so gut,
ja,
dass es halt echt einfach der Wahnsinn ist. So, ja. Und dafür muss die Story auch so sein, wie sie ist, weil im normalen Leben passiert halt nicht immer, ist nicht Schnitt und dann passiert was anderes, sondern da musst du auch dahin fahren, wo du hin willst.
Ja.
So, und das funktioniert hier wirklich so gut, dass Sicario wirklich einfach da leider zurückstecken muss. Obwohl der Hammer war, und ich habe den ja auch jetzt vor kurzem erst gesehen, weil ich den ja damals, war ich ja im Urlaub, als ich den besprochen habe, ja. Und der ist wirklich ein Hammerfilm, der dieses Jahr rauskam, und kann man jedem nur ans Herz legen, sich den mal anzugucken. Aber Victoria ist da einfach zu genial.
Alles klar, dann haben wir schweren Herzens, also ich nicht, natürlich Victoria natürlich viel besser als Sicario, aber ihr beide, ja gut, ihr seid natürlich, habt natürlich einen Sweet Spot im Herzen für Emily Blunt, ich sehe das schon, mit Spanierin könnt ihr gar nichts anfangen oder mit sweeten Berliner Boys. Damit ist Victoria weiter im Halbfinale und tritt an gegen den Film, der die nächste Runde für sich entscheiden wird. Die nächste Runde ist Tangerine gegen Mad Max. Wir haben es gerade besprochen, Tangerine, ein Drama über Transfrauen, die auch Prostituierte sind und auch noch in Hollywood und auch noch anderen Frauen aufs Maul hauen, und Mad Max, wo jeder jedem irgendwie den Auspuff ins Gesicht drückt und so weiter. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht vorher, welchen ich hier weiterschicken würde. Na, ich sag mal, ich lasse es vielleicht mal drauf ankommen. Ich schicke hier vielleicht mal Tangerine weiter. Ich finde, Mad Max Fury Road ist ein Oberhammerfilm. Ich finde, so, Etienne Gade von Rocket Beans TV hat mal gesagt, so musst du alles rebooten. So musst du Terminator machen, so musst du Jurassic Park machen, so. Alles muss genauso gemacht werden wie bei Mad Max. Es ist unglaublich, finde ich. Also, es ist unglaublich, was für eine Art Gefühl du bekommst, wenn die Trommeln getrommelt werden, wenn dieser Typ in der viel zitierten, natürlich, E-Gitarre, die auch ein Flammenwerfer ist, auf diesem Auto steht und losgerast wird, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann kommt dieser malstromartige Tornado und es fängt an zu flashen und du kriegst fast einen epileptischen Anfall. Schnitt, Max liegt irgendwie alleine im Sand. Aber da ich denke, dass der auf jeden Fall hier weiterkommt, will ich mal sagen, Tangerine viel cooler, nur mit iPhones gedreht, super lustig, geiler Film, geiler Crunk-Soundtrack. Tangerine muss auf jeden Fall weiterkommen.
Ja, es ist ein unfaires Battle, weil der eine Film ist halt so low-budget, wie low-budget man nur sein kann, und das andere ist halt die 150.000 Millionen Dollar Großproduktion in der Wüste. Aber Tangerine hat super viel Herz und auch super viel Kopf irgendwie, also der ist clever, aber Mad Max hat Vision einfach, und der Film ist eigentlich überlebensgroß, und Tangerine bildet nur das Leben ab, macht das verdammt gut, aber Mad Max ist einfach so viel geiler, auch im Kino. Ja, wir haben jetzt so oft gesagt, dass ein Film geiler ist als andere. Natürlich ist das die oberflächlichste Bewertung, die du treffen kannst, aber der Film ist ästhetisch so wunderbar. Er zieht dich so mit rein, du bist so einfach, du gehst ja nicht nur in deinen Sitz rein, du liegst ja fast schon auf dem Boden, kannst da nicht mehr so gut gucken, aber nee, also für mich, Mad Max gehört hier auf jeden Fall weiter, war für mich das bessere Kinoerlebnis, auch wenn Tangerine sehr, sehr empfehlenswert ist.
Ja, ganz klar. Tangerine würde ich jedem ans Herz legen. Ist ein wirklich super liebevoller Film. Das ist klasse. Aber bei Mad Max, ach, da spielt so viel für mich mit rein. Ich finde allein schon diese persönliche Biografie des Regisseurs, die da noch mit reinspielt, ist für mich auch ein Punkt. Weißt du, der Mann hat irgendwie 20 Jahre darauf hingearbeitet, dass es funktioniert. Und das allein ist natürlich nicht der Grund, weshalb ich Mad Max hier in der nächsten Runde sehen will, weil im Endeffekt hätte er natürlich auch einen beschissenen Film machen können. Nein, aber der Mann hat 20 Jahre lang gewartet und dann hat er einen richtig geilen Film gemacht. So, das gibt's halt gar nicht. Und ich finde einfach dieses, das ist halt so ganz, weil Mad Max ist ja auch so fast so ein bisschen Victoria. Ich meine, klar hast du hier Cuts, aber ich meine, da geht's ja von vorne bis hinten, sitzen die auf dem scheiß LKW. So, das ist halt, und müssen halt gucken, was passiert. Das ist so, dieser beinharte Überlebenskampf in dieser völlig surrealen, postapokalyptischen Welt, intensiver kann man das nicht machen. Also das ist, und es ist wahnsinnig schwer für mich, den Film in Worte zu fassen. Der muss weiter.
Ist ein total witziges Duell, ja, finde ich.
Diese beiden Filme. Man könnte Filme sich die Charaktere aus Dungeon auch gut in Mad Max einfach noch drin mit vorstellen.
Ja, ja, stimmt.
Ja. Was? Das habe ich nicht verstanden, aber es war bestimmt witzig. Mad Max geht hier einfach weiter. Tangerine ist so witzig und ja, die sind wirklich einfach krass verschieden, diese Filme. Und Mad Max überrollt hier ganz Hollywood, würde ich mal sagen.
Würde ich auch sagen. Man kann sich wirklich freuen, dass mal so ein guter Blockbuster-Film rauskommt, der einfach weiß, was er will und auch einfach die Exposition einfach skippt, weil er weiß, was er aussagen will. Ist wirklich toll. Nee, ich hätte den auch natürlich offiziell weitergewunken, ja, und nicht Tangerine gesagt.
Aber weil er eben auch Risiko geht, finde ich. Ne? Also ich finde es ja oft so komisch, dass so, wir hatten es ja gerade bei Star Wars auch, oder das war für mich ein großer Punkt, dass ich es nicht verstehe, weshalb man, wenn man das Budget hat und auch schon den Background, man hat schon ein Universum, was erfolgreich war, was Mad Max auch hat, oder es eben Star Wars auch, warum traut man sich da nicht Risiko zu gehen? Es gibt keinen Grund. Und das, finde ich, kann ich persönlich nicht hoch genug lobpreisen.
Damit zieht er weiter und tritt in der nächsten Runde gegen Victoria an, auf der nächsten Ebene dieses Turnierbaums. Jetzt geht's zu Runde 3 und das ist Me and Earl and the Dying Girl gegen Birdman. Gerade schon erzählt, Me and Earl and the Dying Girl, Krebs in die Komödie. Birdman, absolut abgefuckter Theater, One-Shot-Film mit 1000 Schauspielern von früher, Kommentar auf Superheldenkino und so weiter. Für mich können die beide gerne abstinken aus diesem Turnier und jetzt rausfliegen. Ich finde, wir können die eigentlich beide knicken und den nächsten Battle direkt eins weiter hochheben. Weil ich bei beiden finde, dass es mich letzten Endes doch nicht so doll beeindruckt hat, wie ich dachte. Also Me and Earl and the Dying Girl, total solide gemacht. Cool, mal dieses Indie-Comedy-Ding noch ein bisschen intelligenter zu machen, da Filme zu zitieren, aber letzten Endes hat für mich der Impact da so ein bisschen gefehlt. Letzten Endes war das für mich dann doch ein bisschen auf witzig gemacht, ein bisschen auf Kommentar gemacht. Und dann haben wir hier noch 10 Filme reingepackt und so Versatzstücke genommen, die alle irgendwie cool sind. Dann nochmal Shane von The Walking Dead als coolen Geschichtslehrer und dann hat man einen coolen Indie-Film. Deswegen bin ich nicht ganz so dabei. Ich weiß noch, Dr. Simpson hat ihm 10 Punkte gegeben. Ich war da nicht so. Ich dachte nicht, das ist für mich kein perfekter Film. Irgendwas hat für mich da gefehlt. Bei Birdman muss ich sagen, normalerweise bereitet man sich ja gut vor. Ich hätte den nochmal schauen müssen, glaube ich, für diesen Cast. Das ist im Februar, glaube ich, rausgekommen. Und ich weiß, ich war umgehauen, aber habe immer auch so ein bisschen das Gefühl, dass Birdman auch irgendwie weiß, wie geil er sein will und so viel reinballern will. Und dann ist da noch eine Kritikerin, und dann geht's noch um Theater und dann geht's noch um Superheldenfilme und es geht um 1000 Sachen. Aber er hinterlässt mich nicht so mit einem Gefühl, mit einer Liebe für einen Charakter, mit einem Hass, mit einer Aussage. Ich winke Birdman hier trotzdem weiter, weil er für mich als Projekt krasser ist. Iñárritu hat ihn ja, glaube ich, so, also The Revenant, der bald kommt, war eigentlich schon klar, dass sie den drehen wollten. Dann haben sie das so ein bisschen als Zwischenprojekt, glaube ich, gemacht. Wirklich mal, wie du gerade gesagt hast bei Mad Max, dass man wirklich gesagt hat, man hat die Kohle, man macht jetzt mal was. Und Birdman hat sich wirklich was getraut. Und es war ja nicht hundertprozentig abzusehen, dass der einen Oscar dafür kriegt. Also natürlich, alle Marketing-Räder waren da schon im Rollen. Aber trotzdem ist es ein super cooles Erlebnis. Und ja, Birdman kannst du gucken, noch jahrelang drüber reden, noch überlegen, was sollte welcher Charakter, wen soll der darstellen. Me and Earl and the Dying Girl ist ein netter Indie-Film, der es halt besser macht als die anderen.
Ja, ich habe, wie du gesagt hast, Me and Earl 10 Punkte gegeben, Birdman damals, glaube ich, 9,5. Deswegen muss man da jetzt nicht zu viel Gewicht drauflegen. Das Problem ist, dass alle Stärken oder die größten Stärken von Me and Earl leider von Birdman auch abgedeckt werden. Also, dass er eben genau die Konvention und auch die Limits seines Genres kennt, die Erwartungen erfüllt, aber dich trotzdem an jeder Ecke wieder überrascht, in der Art, auf welche Art und Weise er seine Story aufzieht, fand ich bei Me and Earl and the Dying Girl herrlich. Deswegen habe ich ihm auch damals 10 Punkte gegeben, weil mich das so überrascht hat. Aber dieser Überraschungseffekt, der ist wahrscheinlich auch keiner für die Ewigkeit. Und bei Birdman zieht dann auch jetzt im direkten Vergleich, das muss man schon mal so sagen, einfach die Cinematografie. Also die Kameraarbeit von Emanuel Lubezki, die den Zuschauer echt wie in diesen Strudel zieht aus dieser kleinen, limitierten Welt. Und immer tiefer in das Innenleben rein von den ganzen Charakteren, die alle so verrückt sind und so komisch. Und auch, da kommen auch dann, kommt die Tatsache auch mit ins Spiel, dass das alles geile A-Lister sind, auch wenn das oberflächlich klingt. Aber so Edward Norton und alle anderen, die jetzt ihren Namen nicht vergessen haben. Die bringen das Ding für mich dann auch nach Hause und trotz niedrigerer Punktzahl damals ist jetzt im direkten Vergleich für mich Birdman eine Runde weiter.
Das ist ja auch interessant, also oft will man den Film natürlich auch bewerten für das, was er ist. Und da kann man natürlich sagen, für Me and Earl hast du vielleicht 10 gegeben für das, was er ist, aber jetzt im Vergleich zu so einem anderen Werk ist es eben anders. Ist auch wie bei diesem Tangerine Mad Max Ding. Vielleicht würden die eine ähnlich gleiche Punktzahl kriegen bei der Bewertung, aber wenn es gegeneinander steht, dann eben ne, stinkt der eine gegen den anderen.
Ja, absolut. Ich denke, das ist halt so ein bisschen fies, aber ich glaube, es gibt doch einfach eine, in der Bewertung spielt auch immer rein, was hast du dir für eine Thematik gewinnt. Es gibt Thematiken, die sind einfach größer als andere und ich finde, du hast ja halt im Prinzip so ein Coming-of-Age-Drama, klar, da geht es auch um Tod, okay, aber trotzdem in der Wertigkeit, jetzt im Filmquartett, kommt dann halt Birdman mit 7000 PS, so, also, da kommst du dann mit der 300 kW dann nicht weit, so, das ist halt einfach das Problem und das sind beides für sich perfekte Filme, finde ich, aber Birdman hat einfach, der ist größer, so. Da ist alles größer, alles irgendwie, und das muss reichen.
Brrr. Ja.
Fliegt hoch oder wir fliegen über euch drüber. Igelgang. Ja.
Fliegt hoch oder wir fliegen über euch drüber, sagte Birdman zu Me and Earl and the Dying Girl. Ihr habt schon vieles gesagt. Das Ding ist, wenn dich in 5 Jahren jemand fragt, weißt du noch damals Birdman, dann sagst du, ah ja, stimmt, der war geil. Wenn dich in 5 Jahren jemand fragt, weißt du noch Me and Earl and the Dying Girl, da sag ich auf jeden Fall, wer bist du, was willst du von mir, was machst du in meiner Wohnung? Insofern Birdman.
Alles klar, damit fliegt Birdman weiter in die nächste Runde, auch wirklich verdient. Und wir kommen zum vierten Battle im Halbfinale und das ist Ex Machina gegen Whiplash. Ex Machina, verdammt solide oder perfekter Science-Fiction-Film. Und dann kommt Whiplash daher und ist einfach, ja, weiß auch sein Genre perfekt zu bedienen. Aber was ist eigentlich das Genre? Es ist ja, auf eine Art ist es ja wie so ein Sportlerfilm oder so ein Musikerfilm. Ja. Jemand will immer größer werden, er scheitert an dem, was er da machen will, wird von seinem Trainer immer weiter gepusht und schafft es letzten Endes doch, ihn zu begeistern. Aber Whiplash ist für mich so perfekt gemacht als Film in all seinen Facetten. Das habe ich selten so gesehen. Also egal, was du dir ansprichst. Soundtrack zum Beispiel. Ja. Wie Bock ich hatte auf dieses Whiplash-Lied, nachdem ich den Film gesehen hatte. Also wie mir nochmal Jazz oder also Jazz-Kompositionen aus der Sicht des Schlagzeugs verdeutlicht wurden. Dass ich danach wirklich dachte und mich wirklich angemeldet habe damals in Bayreuth an der Uni, leider nicht gekriegt, weil es so viele Stellen gab zum Schlagzeugunterricht. Weil ich dachte, ich habe richtig Bock, Schlagzeug zu spielen. Das ist ja richtig cool. Dieses Lied, wie er da reinkommt, dieses Setting und was ich auch finde, das wird auch später nochmal kommen, egal gegen wen er nochmal antreten muss, ich war bei keinem Film dieses Jahr so angespannt wie bei Whiplash. Der lässt sich da ein bisschen, finde ich, mit Black Swan vergleichen, der ja auch schon so eine Art Thriller Action-Kino in so ein Ballett-Setting gepackt hat, jetzt halt eben an so eine Musikschule. Ich habe auf Letterboxd mal geschrieben, Whiplash, schön sich selber seine eigenen Letterboxd-Rezension zu zitieren. Ich habe gesagt, mein liebstes Kriegsdrama, mein liebster Sexfilm, weil ich finde, dass beides auch drin ist, diese orgasmatische Steigerung irgendwie, die beiden haben in der finalen Szene. Wie krass es aber doch auch ist wie ein Bootcamp und wie egal aber auch diese scheiß Musik ist und man sich dann immer letzten Endes denkt, ja gut, da ist er jetzt, Drummer in irgendeinem Kack-Ensemble, was interessiert mich das eigentlich? Und das finde ich aber so gut, weil Whiplash eben diese Frage stellt, so wofür eigentlich? Du bist der Beste jetzt, aber was hast du alles auf dem Weg gelassen, um das zu schaffen? Also einerseits spornt er dich so an und sagt, fuck, warum arbeitest du nicht mal richtig hart an etwas? Und andererseits, aber für was eigentlich? Was gewinnst du eigentlich am Ende damit? Ex Machina, super cool, weil er super viele Facetten hat, weil diese ganze Thematik der Robotik, ich liebe ja auch Alan Turing, deswegen haben wir auch damals diesen Imitation Game Film so abgewatscht, weil eben da der Turing-Test überhaupt nicht vorkam oder nur so als so Nebenerzählung und gar nichts eingebracht wurde, deswegen ich finde Ex Machina, am Anfang dachte ich so ein bisschen eher so ein Thriller-Film, der nur so halb funktioniert, also warum kann er da jetzt rein in die Räume, okay, der eine ist besoffen und pennt gerade, deswegen kann er jetzt da in das Haus irgendwie in diese ganzen Räume rein, okay, aber dann dachte ich wirklich, der wächst halt auch, du kannst viel drüber reden. Aber Whiplash ist für mich so ein Bollwerk einfach und gar nicht so leicht in Worte zu fassen, warum ich den so genial finde. Aber für mich muss der weiter einfach. Für mich ist das für den Regisseur, der vorher echt irgendwie einen Film gemacht hat, dann diesen Kurzfilm auch schon mit J.K. Simmons, der auch schon Whiplash hieß. Ja. Jetzt macht er irgendeinen Film, wie ein Jazz-Trompeter eine Schauspielerin kennenlernt, wo ich so denke, ey Digga, hör mal auf mit diesem Jazz-Kram jetzt. Aber Da werde ich auch noch später ins Schwärmen kommen. Whiplash muss für mich hier weiter.
Ja, vielleicht das wichtigste Wort, was du gerade benutzt hast, Finale. Weil ich glaube, dass da trennt sich hier die Spreu von Weizen. Weil natürlich ist klar, dass beide Filme super gut sind. Sonst wären sie überhaupt nicht so weit gekommen oder überhaupt in unseren Jahresendcast. Und klar ist jetzt nicht einer gut, einer schlecht. Aber im Finale traut sich Whiplash so viel. Und er ist so überraschend. Und aber auch gleichzeitig aber auch... baut er diese Charaktere so lange auf, bringt ihr dann den krassesten Cut aller Zeiten, setzt dann quasi noch den zweiten Film an den ersten dran und lässt dann diese Persönlichkeiten so logisch sich gegeneinander ausspielen. Und das macht so viel Sinn, während du drüber nachdenkst. Und bei Ex Machina hast du ein paar Logiklöcher gegen Ende. Natürlich kannst du dir auch irgendwie das durch Interpretation alles hin und zurechtbiegen, aber du denkst ja schon, ja, so ein, zwei kleine Sachen waren vielleicht auch unlogisch, so wie das jetzt abgelaufen ist und war vielleicht auch nur Mittel zum Zweck, damit wir am Ende einen kleinen Twist haben. Und bei Whiplash hattest du dieses Gefühl nicht, da war kein Twist drin. Das ist alles immer darauf zugelaufen, auch wenn dir das nicht klar war als Zuschauer. Und gegen Ende orgasmisch, ich sag's gerne nochmal, nach dieser Endszene, wo er gefühlte 23
Minuten Schlagzeug spielt. Orgasmatisch.
Du hast orgasmatisch gesagt, hört sich an wie ein Reisgericht, aber das Wort ist natürlich orgasmisch und das ist das Ende und das ist, überwiegt dann für mich auch und deswegen ist für mich auch Whiplash hier eine Runde weiter.
Ja, ich finde ganz geil, haben wir auch gestern drüber gesprochen, Malte, wir reden ja manchmal sehr miteinander viel, sehr viel, wenn die anderen nicht zuhören, das ist gut. Wir haben ja viel aktuell so Zeitgeist-Kino, ne, wo es immer so darum geht, was mache ich mit mir, so 40-Stunden-Woche ist nicht so geil, ich muss mich irgendwie selbst verwirklichen, das irgendwie hinkriegen, nebenbei alles. Und der Lebensinhalt kann halt nicht daraus bestehen, sich für Shit zu engagieren. Und ne, Geld alleine wiegt Lebenszeit nicht auf. Aber das ist eben, in der Kunst trifft das halt nicht zu. Oder trifft das, es ist halt anders. Weil wenn du was machst, was, also alles das, ne, von wegen vielleicht nicht mehr so viel Arbeit, trifft nur zu, wenn du was machst, was nicht deine größte Leidenschaft ist. Wenn du für dich aber einen Sinn definiert hast, wie halt eben unser Hauptdarsteller in Whiplash, dann gibt es keinen Grund zu sagen, ich bin hier jetzt mal für heute fertig. Wenn ich es eigentlich gar nicht bin. So.
Ja.
Das birgt natürlich die Gefahr, dass du ausbrennst. Aber man kann... Das ist eben die Frage. Man kann meiner Meinung nach vermeintlich Großes eben auch nur mit Getriebenheit erreichen. So, ne? Und ob das dann mittels schwarzer Pädagogik durch J.K. Simmons dann herausgekitzelt werden muss, ist natürlich fragwürdig. Aber die Frage musst du dir am Ende dann selbst beantworten. Ne? So ein bisschen auch. So.
Ja.
Was kannst du von dir selber, was kannst du von dir selber erwarten? Was traust du dir zu? Wo willst du hin?
Und Ex Machina ist für dich hier gar keine Erwähnung mehr, oder
was? Nö, interessiert mich nicht. Also, Scheißfilm. Nee, ist, ja.
Ja. Ja, Whiplash ist einfach so viel mehr dann doch. Also es geht ja auch nicht ums Schlagzeugspielen.
Nee.
So, das ist ja eh nur der Aufhänger. So, es geht darum, wie weit willst du gehen? So, was lässt du auf dem Weg, um Dinge zu machen? Und was bei Whiplash so beeindruckend, finde ich, war, ist, dass man ja auch eigentlich eventuell gar nicht unbedingt Sympathien für den Hauptdarsteller hat.
Nee.
So, weil man sich an manchen Stellen halt auch denkt, so, ja, hör doch einfach, leg die scheiß Stöcker hin, so, und macht, so, merkst du nicht, wie unglücklich du bist, so, in dem, was du tust. So, das ist eh alles für den Arsch, wenn man mal ein bisschen rauszoomt irgendwie, so. Alles nicht so wichtig, und aber trotzdem ist man da halt echt so drin, man sitzt halt ganz vorne am Stuhl und denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und die proben halt. Insofern, so sehr ich Ex Machina wirklich geliebt habe und auch mir auf jeden Fall noch des Öfteren angucken werde und weiterhin empfehlen werde, ist hier Whiplash hat einfach die Nase vorn.
Genau, damit ist Whiplash dann in der nächsten Runde gegen Birdman. Und wir hören in ein Lied rein von einer Band, die wir schon im 50. Cast gespielt werden, die ich wirklich dieses Jahr erst so richtig doll nochmal für mich entdeckt habe. Und das ist die fucking Two-Man-Gentleman-Band aus New York. Wie ihr als Hörer es vielleicht wisst, wir spielen hier nur Musik von Bands, die wir extra angefragt haben, ob es irgendwie okay ist, dass wir das spielen, die meistens auch dann nicht GEMA-pflichtig sind, damit wir hier nicht vom Zensus eins auf die Finger kriegen. Und deswegen gibt es jetzt für euch eine unserer, auch im Freundeskreis, absoluten Lieblings Band, die Two-Man-Gentleman-Band, und danach geht's weiter mit Dr. Locus, Flops und Honorable Mentions und der nächsten Runde. Some people get high on music, some folks get high on life, some girls get high by getting husbands, some husbands get high when their wife's not looking, some folks get high being downhearted, they love to moan and weep. Me, I get high on reefer, then I fall asleep, and I dream about an island in the Caribbean, holding hands
with you,
beside the sea, and I wonder,
who do you dream about,
when you put that reefer in your mouth, in my dream, you dream of me. Und da sind wir wieder. Wir stehen mitten im Halbfinale mit den vier krassesten Filmen von 2015. Aber bevor wir dazu kommen, kommen erstmal die Honorable Mentions und der absolute Flop von Max aka Dr. Loco.
Jawohl, kurz und knackig. Meine Honorable Mention geht dieses Jahr an Tokyo Tribe. Da steht Tokyo drauf und Tokyo ist drin. Es ist grell, laut, verrückt, viele schräge Charaktere. Mit vielen ist einfach ein geiles Hip-Hop-Musical, das ich einfach für seine Verwegenheit erwähnt wissen möchte. Man hört es in diesem Cast vielleicht raus, ich mag Verwegenheit und Risiko. Der Plot bewegt sich mit seinen rivalisierenden Clans, klar, in einem recht klassischen Musical-Setting. Aber das Ganze wird dann aber gefühlt die ganze Zeit durchs Kaleidoskop gefilmt und so, dass die Story auch ruhig zur Nebensache geraten darf, während man sich Kokain geschwängert und Beats und freakigen Japanern visuell massiert. Das finde ich super geil, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ist natürlich, kann man irgendwie sagen, das ist aber eigentlich auch irgendwie alberner Scheiß und das stimmt auch. Finde ich aber irgendwie schön und wollte hier erwähnt wissen. Größter Flop, ganz klar, und ich denke auch bei euch so sicherlich auf Platz 2 in der Flop-Liste 2015, Black Mass. Was versprochen. Man erhofft sich ein Crime-Epos. Crime, Alter, hier der Deutsch-Cast. Crime-Epos. Live. Man hofft sich ein Crime-Epos. Und was bekommst du? Johnny Depp in seinem White Walker-Kirmes-Kostüm. Schauspielerisch toll, in Ordnung, super. Ja, aber das ist erwartenswert. Die Story zieht dich einfach null in ihren Bann, es wird super dröge erzählt und dir bleibt als Zuschauer wirklich nur so eine stumme Anteilnahme an so einem weiteren Gangsteraufguss, der weit im Schatten, ganz weit im Schatten seiner großen Mafia-Film Scorsese-Vorbilder stehen bleibt und ist auch wirklich keines weiteren Wortes würdig.
Alles klar, ja, hatte ich auf jeden Fall auch drauf. Ich kann mich an nichts erinnern, was in Black Mass passiert ist, also dass Johnny Depp komisch aussah und es nicht so schlecht gemacht hat. Wurde jetzt aber auch bei den Oscars, glaube ich, nicht weiter bedacht oder ist das Gerücht, die sind ja noch nicht raus, die Nominierung. Wir kommen zum Halbfinale. Ja, Dr. Eck muss bald weg. Wir müssen uns ein bisschen sputen, obwohl jetzt natürlich die größten Battles in der Geschichte 2015 neben Vita die Klitschko, der neulich verloren hat im Boxen, vor uns stehen. Und das erste Halbfinale wird entschieden zwischen Victoria und Mad Max. Und jetzt, wo wir uns auf so einem Niveau bewegen, die Filme einfach verdammt gut sind, ist natürlich die Frage, was wird denn alles so kritisiert an diesen Filmen? Und bei Victoria gibt's eben ganz auf den Punkt, ist das nicht alles unlogisch? Ist es nicht unlogisch, dass diese hübsche Spanierin mit diesen Berliner Draufgängern loszieht? Nee, finde ich nicht. Wenn man irgendwas von Frauen versteht, dann natürlich hat sie, gerade die auch ein bisschen auf verlorenen Posten, da ist richtig Bock auf diese totalen Idioten, die auch wirklich Berliner sind. Find's so geil, wie sie zu Bier Molle sagen und statt Prost zum Wohle. Und ich finde, dass auch in Victoria hier so ein bisschen diese Botschaft drin ist, wie weit gehst du, wenn du nichts mehr hast? Vielleicht hat Sebastian Schipper es nicht perfekt geschafft, das zu zeigen, aber als Victoria im Club ist, versucht sie mit dem Barmann zu flirten und er springt nicht drauf an. Als sie auf dem Dach steht, fragt sie dann Sonne, do you wanna jump? Also man merkt, glaube ich, so, da auch später ihre Geschichte aus diesem Musikkonservatorium rauskommt, dass sie eigentlich am Ende ist und gierig ist nach irgendwas, was ihr ein bisschen Leben und Diesseitigkeit vermittelt. Und da macht sie dann eben mit bei diesem Raubzug. Und ich finde eben, in Victoria sind verdammt viele gute Szenen, die man ja nicht mal richtig Szenen nennen kann, weil es keinen Schnitt gibt, bis die Szene anfängt. Aber da, wo sie Klavier spielt für Sonne, ich habe es vorhin erwähnt, wo sie im Aufzug sind und er sagt, sorry, wir müssen jetzt ruhig sein. In Deutschland redet man nicht im Aufzug, sagt er zu ihr. Und der Film hat ja kein richtiges Skript. Also vieles davon ist einfach spontan gesagt. Und es stimmt so. Und das genau so würde ich es oder irgendwer anders auch sagen zu irgendeiner Spanierin, die er trifft, im schlechtem Englisch. Einmal sitzen sie oben auf dem Dach und er sagt, wir waren schon immer hier. Und dann meint sie, immer schon, auch schon als Babys. Und dann sagt Sonny halt so, when we were babies, we were climbing. Und dann macht er so komische Bewegungen halt so. Und du hast direkt diesen Witz und Charme, der beim Flirten drin ist, dass du dir vorstellen musst, wie so kleine Babys an so einer Leiter, an so einem Seil halt dieses Haus hochklettern. Und es ist total witzig und cool, wo sie nach dem Raubüberfall nochmal im Club sind, was da abgeht, sie im Hotel vom Spiegel und für mich auch an der größten Szene, wie sie den Raubüberfall proben. Also klar gibt es diesen Gangsterboss, der vielleicht echt ein bisschen krass aus dem Tatort gegriffen ist, aber das ist so cool, wie sie es proben und sie schreien alle durcheinander und er sagt, wer sagt was, wer macht die Ansagen und schon das Proben des Überfalls ist wie ein richtiger Überfall gemacht. Was passiert bei Mad Max? Die fahren in eine Richtung und dann fahren sie wieder zurück. Ich meine, es gibt wirklich Leute, die bei Mad Max sagen, das war nur dummes Geballer. Und da kann man auf eine Art sagen, wie viel mehr, also ich übertreibe jetzt natürlich, weil ich ein bisschen Spirit reinbringen will, aber da kann man sich weil bei Victoria geht es eben schon darum, so wie, was ist eigentlich mit den Unterdrückten? Sollten die sich nicht mal irgendwie, also sie arbeitet dafür 4 Euro, die sind total abgehalftert. Was ist, wenn die jetzt den großen Coup machen? Einmal zeigt sich, ja, nee, du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Was ist denn bei Mad Max drin? Ja, höhö, Feminismus, einer hat keine Haare, höhö, Kommunismus, am Ende regieren die Frauen. Halt's Maul, weißt du, Mad Max ist so wie eine geile Runde auf Opas Motorrad. Victoria ist so, als hättest du in allen Facetten geliebt und dann alles verloren. Du wirst in der Kneipe abgeholt und in der Ewigkeit entlassen.
Kann einer mal diese Wildcard hier aus der Podcast-Runde schmeißen?
Ja, aber wirklich, was irre. Einmal nach draußen eskortieren.
Ja, alles, was du referenzierst aus Victoria, ist halt aus der ersten Stunde. Und das ist halt für mich dann auch der große Kritik.
Stimmt nicht.
Fast, oder zumindest aus der Hälfte, die nicht das Crime-Drama ist. Und ja, es ist natürlich schwer und natürlich sind beide Filme auf ihre Art und Weise extrem gut, aber inwiefern, muss man sich, glaube ich, fragen, ist Mad Max mehr als der beste Blockbuster des Jahres und inwiefern ist Victoria halt mehr als vielleicht das beste Drama oder diese Kameraarbeit oder dieses Gimmick, was oder einfach als das beste Gesamtwerk, und wie kann man das werten? Und ich persönlich kann das Subjektive nicht mehr so richtig außen vor lassen und deswegen gebe ich mein Wort jetzt einfach ganz schlicht und einfach an Mad Max, weil es für mich das größere Erlebnis war. Also dieser, wie ich es auch in meiner Filmvorschau geschrieben habe, dieser bizarre Bombast aus Blut und Benzin, davon lässt du dich 2 Stunden lang umhauen. Ist doch egal, wo die hinfahren, wo sie zurückfahren. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du dabei bist, und zwar nicht nur hautnah, sondern in den drin. Und ich habe mich so verloren in diesem Film. Es gibt, er ist so kompromisslos. Es gibt keine Sprünge, es gibt keine Exposition. Es gibt nicht die Szene, wo du mal relaxen kannst oder mal aufatmen kannst. Es ist fast eine Qual, wie intensiv dieser Film ist. Und dazu kommt, dass du dich an ihm nicht satt sehen kannst, weil er ästhetisch so eine Bombe ist. Und weiß nicht, an Victoria habe ich mich irgendwann satt gesehen. Und das war eben schon während des ersten Watchings. Und es tut mir leid und es ist nicht immer, das Leben ist nicht immer fair. Ich finde das Projekt Victoria weiterhin lobenswert, aber für mich zieht Mad Max hier ins Finale ein.
Ja, absolut. Also man kann jetzt das absolut, also das 100% Subjektive hier null mehr rauslassen. Beides sind Projekte, die mehr gemacht haben, als der Standard verlangt, und deswegen sind sie hier verdient im Halbfinale des Pencasts, Deutschlands besten Filmcast. Und ja, das Ding ist einfach, ich mag halt Bombast. So, wenn er sich intelligent inszeniert anfühlt und auch einfach künstlerisch perfekt ausgeführt ist, und das ist bei Mad Max klar der Fall. So, Michael Bay kann so viel Bottle Rockets abfeuern, wie er will, das ist halt trotzdem einfach alles scheiße. So, ich möchte in eine Welt entführt werden, die ich mir selber nicht hätte erträumen können. So, dafür gucke ich Filme, dafür liebe ich Filme, und das sind bei mir persönlich immer die Filme, die mir im Gedächtnis bleiben. Das heißt nicht, dass ich nur Fantasy und andere Filme toll finde. Das Grundsetting von Victoria ist mir am Ende auch, wenn liebevoll gespielt und wirklich toll umgesetzt, aber auch nicht fantasievoll genug am Ende. Es ist wirklich die erste Stunde, wirklich dieses ganze Emotional, wovon der Film am Ende ist, bleibt aber, ist es für mich aber auch, dachte ich mir, ja gut, vielleicht gehe ich auch noch eine Minute früher. Da treffen sich ein paar Jugendliche, bauen Scheiße, klar, ich meine auch ein bisschen wie bei Mad Max, ne? Ich meine, klar ist man durch die Art und Weise, wie man das gefilmt hat, nah dran, und technisch funktioniert das super und er verfehlt auch auf keinen Fall seine Wirkung, aber für mich persönlich ist die Welt von Mad Max so viel stimulierender und reicher, so. Das ist einfach, ja, ich kann Tokotronic und Slipknot vergleichen, gewinnt bei mir immer Slipknot, so. Das ist einfach hart, aber heftig, so muss Film. Außerdem nochmal, Mad Max ist für das Leben eine Straße des Zorns, deswegen für mich, Mad Max muss weiter ins Finale.
Ja, ich finde es ganz witzig, dass ja beide Filme total mit dem Visuellen arbeiten. Ich glaube, wir haben das damals sogar im Cast auch besprochen. Es gibt ja dieses Every Frame a Painting Ding, wo so ein Typ halt nochmal bespricht, wie genau das Visuelle in den Film ist. Und dass Mad Max ja auch total damit arbeitet. Ich meine, natürlich, das ist zu 100% ein visuelles Spektakel, aber auch über die Kameraarbeit, dass du halt immer eigentlich das Wichtigste genau in der Mitte hast, und das ist auch, da würde ich vielleicht sogar sagen, das ist vielleicht sogar schwieriger zu filmen als Victoria, auch wenn das erstmal irgendwie absurd klingt. Aber in Victoria musst du eigentlich auch nur 1,5 Stunden eine Kamera halten und den Leuten in deinem salopp gesagt. Nee, und Mad Max, so, weiß nicht, und wenn dann Leute kommen und sagen, ja, die fahren ja nur hin und zurück, ja, natürlich, das wissen die Leute aber auch, die haben sich nicht hingestellt, das Drehbuch geschrieben, und dann kam irgendwann, als der Film im Kasten war, jemand meinte, oh, Moment mal, die fahren ja nur dahin und wieder zurück. So, scheiße, hätten wir mal noch ein bisschen irgendwie Story eingebaut, sondern es geht ja genau darum, hier wird ganz gezielt auf Story komplett eigentlich verzichtet oder so auf verschiedene Handlungsstränge, und halt wirklich nur diese Reise hin und zurück gezeigt, und das halt so visuell genial, dass das einfach auch visuell geiler ist als Victoria, auch von der Machart her, und Victoria, so toll dieser Film ist, stinkt hier ab.
Alles klar, dann schweren Herzens wird Mad Max, aus dem man sich an keine Szene mehr erinnern kann, weil alle nur immer, oh, er ist auf dem Auto, er ist auch auf dem Auto, Ist er auch auf dem Auto? Ja, er ist auch auf dem Auto. Krass, sehr gut. Ich glaube, viele Leute auf Autos, ja gut, dass hier bei euch harten Männern, ihr Arschlöcher, natürlich. Ich glaube, ihr findet Mad Max, ihr findet Victoria auch so scheiße, weil deine Frau die Hauptrolle spielt. Also sagen wir doch mal, wie es ist. Nee, Mad Max zieht ins Finale ein, damit Victoria krass abgewatscht von dem Konvoi aus Blut und Schrecken. Und wir kommen zum zweiten Halbfinale und das ist Birdman gegen Whiplash. Und ich muss ganz sagen, Birdman ist einfach Blendwerk. Guck mal, Michael Keaton, der hat mal Batman gespielt. Guck mal, sie hat Daddy-Issues. Guck mal, Theater, voll die Hochkultur. Guck mal, ein One-Shot. One-Shots sind ja eh voll scheiße. Und Whiplash geht einfach an die Substanz. Ich bin dabei. Das ist Nietzsche, meine Leute. Das sage ich euch so, wie es ist. Nietzsche hat gesagt, der Starke kann nur seinen Rivalen wirklich lieben, denn alle anderen sind einfach Schmutz. Und so zeigt sich da die beiden Starken, ja, nicht wie bei Nietzsche die Juden, die das Ressentiment erfunden haben, ist natürlich gar nicht antisemitisch bei Nietzsche, wird nur so gesagt im Nachhinein jetzt. Die sind gar nicht wichtig, sondern es sind hier die beiden starken Herrscher, die aufeinandertreffen. Der eine muss erst zu einem werden, der andere ist schon einer und die sich am Ende in dieser Explosion begegnen. Ich habe schon mal gesagt, ich war bei keinem Film dieses Jahr so angespannt wie bei Whiplash. Und da muss man sagen, Birdman, diese hammergeile Szene, wo er da aus dem Theater sich aussperrt und dann da einmal um den Times Square läuft und wieder reinkommt, die ist super. Stinkt komplett ab gegen die letzte Szene in Whiplash, die zwar mit Schnitten funktioniert, aber es ist ja nicht so, dass hier einfach nur Schnitte sind, sondern die sind perfekt gesetzt. Ich habe den Film 4-mal gesehen dieses Jahr. Ja. Ich habe den einmal, gestreamt, dann habe ich ihn im Kino gesehen, dann habe ich mir die Blu-ray gekauft, den hier Leuten gezeigt, dann habe ich meiner Mutter gezeigt. Jedes Mal war ich wieder angetan von dieser letzten Szene, hat nicht umsonst bester Schnitt gewonnen und auch Sound-Editing nicht, weil das so perfekt ineinander spielt am Ende, wie er dieses 15-minütige Solo raushaut und immer wieder die Kamera zwischen ihm und J.K. Simmons und am Ende gibt es diesen einen Blick und dann hebt er nochmal die Stöcker und dann blendet der Film ab. Also ich finde, dass einfach hier alles zusammen perfekt funktioniert und dass Whiplash sich eben traut, nicht 10 Fässer aufzumachen, nicht um 1000 Sachen sich zu drehen, sondern es ist dieser eine Weg, den man unterschiedlich interpretieren kann. Birdman ballert dich einfach voll mit 1000 Sachen und Theater und dann ist noch Zach Galifianakis und dann wird noch kurz mal gesagt, Robert Downey Jr. hat den nächsten Iron Man gedreht und so. Ist für mich vielleicht zu aktuell, zu wild, zu doll gefallen. Whiplash weiß, wie sicher er darin ist, in dem, was er wirklich sein will und muss für mich hier gewinnen.
Ja, boah, Leute, es wird schwierig. Das ist das Battle der großen Oscar-Gewinner natürlich. Ja. Und das Problem ist, dass ich an beiden Filmen nichts kritisieren kann. Und deswegen weiß ich auch nicht, wen ich hier weiterschicken soll. Aber Fakt ist, und das ist Haarspalterei, ich habe Whiplash das zweite Mal gesehen und ich habe mich an 3-4 Stellen gefragt, ist der Charakter von J.K. Simmons noch glaubwürdig? Ist er diesen Millimeter zu überzeichnet? Vielleicht, also stößt er da vielleicht an die Grenzen des... dass er halt eigentlich nur in der Mitte zum Zweck ist, um eben den anderen Charakter weiterzubringen. Und ich weiß es nicht. Und ich bin auch nicht zu einem Schluss gekommen. Aber Birdman, und das weiß ich noch ganz genau, da hat es keine 10 Minuten gedauert und ich war komplett drin in diesem Film. Aber wirklich komplett in diesem Look. Diese Enge des Theaters und die Gänge und die Kamera. Und der hat ja auch einen geilen Soundtrack, der auch aus viel Schlagzeug besteht. Der passt auch perfekt zu diesem Setting und dem Film. Und der hat mich einfach nicht losgelassen. Es war für mich ein einziger Trip, Birdman, und es ist der wärmere, emotionalere Film auf jeden Fall, auch der vielleicht, der natürlich irgendwie vielschichtiger ist, weil er mehr Fässer aufmacht, aber diese Vielschichtigkeit braucht Whiplash natürlich nicht, aber für mich gewinnt hier Birdman, aber wirklich um Haaresbreite nur.
Mm. Boah, das ist hier wirklich, also Wahl zwischen Pest und Pest. Das ist doch scheiße. Es gibt wirklich nichts zu kritisieren, an beiden nicht, logischerweise, das hat Malte auch schon gesagt. Für mich persönlich kann ich aber nur sagen, ich mochte Birdman lieber und ich mochte das Ende von Birdman lieber. Ihr findet alle das Ende von Whiplash so geil. Ich finde von Whiplash, eigentlich finde ich es überhaupt nicht so schön, wie es zu Ende geführt wird. Für mich ist das große Finale, der Film wäre für mich besser gewesen, wenn es das so nicht gegeben hätte. Und auch diese, man kann sich darüber streiten, ist es für ihn ein Erfolg? Hat er es jetzt geschafft? Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht, es wird aber im Film schon so halb inszeniert. Ich finde, es soll einem schon suggeriert werden und das hat mir nicht gefallen. Ich finde, das hat den Film für mich halt lächerlich wenig zwar, aber ein bisschen schlechter gemacht. Und Birdman war ich auch sofort drin in seinen schlauchartigen Scheiß-Kack-Theater-Gang mit seinen Kack-Leuten da irgendwie. Das hat mir so gut gefallen, mir hat es gefallen in einem Film, also Schauspieler in einem Film andere Rollen zu schauspielen, weil sie sind, man ist bei einer Theaterprobe dabei. Das fand ich als Element super geil gewählt. Ich fand das super schön. Das hat einfach Freude gemacht. Und ja, Birdman ist definitiv der angenehmere Film von beiden. Und Auf der einen Seite, was ist bei Whiplash Pro? Ich finde es halt herrlich, dass wir halt an diesen Proben teilnehmen, weil Dr. Eck und ich, wir sind ja beide alles alte Sangsknaben und hatten auch unseren neurotischen Chorleiter. Und man konnte nicht vielleicht nicht so extrem, aber man konnte sich so sehr gut reinfühlen. Das fand ich schon herrlich. Man hatte sich ja selber, fühlte sich ja selber at gunpoint, als J.K. Simmons da ankommt und ihm sagt, dass er doch Bernard doch bitte doch mal in seinem eigenen Tempo spielen soll. Und das ist Wahnsinn eigentlich. Und ich mag hier eigentlich nicht entscheiden. Ich flippe mal einen Coin. Ich glaube, es ist Birdman. Es ist Birdman.
Ja. Ja, Leute.
Komm, Digi, Alter, Whiplash bei der Todeskategorie. Komm, du kannst es schaffen.
Ja, schauen wir mal. Fangen wir mal von Anfang an. In Whiplash spielt ein junges Schlagzeug. Nee, ja, die sind halt beide echt einfach genial auf ihre Weise. Irgendwie, keine Ahnung, so Birdman ist halt irgendwie das Pilz und Whiplash ist ein kühles Radler. Und das ist halt je nachdem, ob du von der Arbeit nach Hause kommst oder im Sommer im Biergarten sitzt, ist halt das eine besser als das andere. So, aber es ist halt beides gut. Ich glaube, wir machen es kurz und knackig. Ich sag wirklich einfach, lass uns das Ding für beide gebührend in der Todeskategorie beenden.
Alles klar, Gott sei Dank. Denn auf jeden Fall muss Whiplash hier weiter. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, Alter. Vogelmann. Das war gar kein richtiger Superheldenfilm. Ich hatte hier gehofft, das ist 2 Stunden Superhelden-Action. Da kommt da so ein Scheiß im Theater. Was wollt ihr eigentlich von mir? So, ich wühle hier mal in den Kategorien.
Ich dachte, Whiplash wäre eine Metallica-Doku gewesen. Mal augenherber Rückschlag. Dann ist es gar nicht Lars Ulrich auf dem Weg zum besten Schlagzeuger der Welt, der er heute ist.
Fuck, ich glaube, ich habe die Todeskategorie gezogen. Ich glaube, es ist leider besiegelt. Und damit ziehen wir in ein Finale, was ich auf jeden Fall nicht verantworten kann. Mit welchem Hauptdarsteller würde man lieber ein Bier trinken gehen? Ist es Andrew Neiman, heißt der, glaube ich, aus Whiplash, der Schlagzeug spielt? Oder ist es Michael Keaton, der bei Birdman sich im Theater bewegt? Und ich denke, dass Michael Keatons Charakter ein interessantes Leben hinter sich hat als Andrew Neiman.
Der kann auch die Zeche nicht zahlen.
Will natürlich aber Whiplash weitersehen. Deswegen würde ich lieber mit dem mit Andrew ein Bier trinken gehen.
Aber ich finde es gar nicht so leicht, weil ich meine, so Michael Keaton ist ja auch völlig kaputt in Birdman. So, weiß ich nicht, ob das angenehm ist, mit so jemandem rumzusetzen und ein Bier zu trinken.
Ja.
Bei Andrew in Whiplash ist halt die Frage so, zu welchem Zeitpunkt des Films.
Der hätte wahrscheinlich gar keine Zeit von vornherein, weil er Schlagzeug üben muss. Naja, gut, wir sehen ja Michael Keaton aber auch in der Bar-Szene und da finde ich, macht einen ganz guten, soliden Eindruck. Also auf jeden Fall könnte ich mir den als einen angenehmen Gesprächspartner für ein cooles Blondes vorstellen. Also, es ist eine herbe Nummer, weil es natürlich auch interessant wäre, mit Andrew Neiman mal zu schnacken einfach, über was er sich eigentlich so denkt und was er sich über J.K. Simmons und dessen Auswirkungen auf seine geistige Gesundheit eigentlich, was da so seine Meinung zu ist. Und das ist gar nicht so klar.
Das Problem ist, Michael Keaton in Birdman, wenn du mit dem Bier trinkst, der ist halt so selbstverliebt, der würde nur über sich selber reden und über seine Vergangenheit als großer Actionstar. Aber das Problem ist, Andrew Neiman würde dich sitzen lassen, weil er Schlagzeug spielen muss. Und deswegen ich denke dann doch lieber mit Michael Keaton in Birdman für mich eine kühle Pilsette auf den Abend.
Ja, in der Theaterkantine morgen um 6, Michael Keaton und ich.
Bei mir ist Andrew Neiman auf jeden Fall.
Was passiert denn, wenn ich jetzt
dann
Andrew
Neiman sage? Dann kommt noch eine Todeskategorie.
Zweite Todeskategorie.
Ja, dann sage ich Feuer frei.
Das ist eine Todeskanone. Ich noch eine Todeskategorie.
Geil.
Ich hoffe, es ist nicht der englische Titel, weil Vogelmann ist schon. So, jetzt geht's los. Welcher Film hätte das lustigere Sequel? Und jetzt können wir kurz überlegen, was denn Sequel-Möglichkeiten wären für die Filme, die wir gerne durchwinken würden. Ihr habt gesagt Birdman, wir haben gesagt Whiplash. Was wäre denn ein gutes Sequel bei Whiplash? Ja gut, er wäre immer noch Drummer und das wäre super langweilig. Moment, natürlich, seine Ex-Freundin und sein Vater tun sich zusammen und versuchen, dieses Paar aus Andrew Neiman und dem Trainer Fletcher, das schon mittlerweile verliebt in einer Loft in New York wohnt, der Homo-Ehe zelebriert, halt irgendwie den Garaus zu machen, aber sie können natürlich nicht, weil natürlich sie sonst als Schwulenfeindliche geoutet werden würden. Deswegen müssen sie versuchen, sich in dem schmalen Grat zu bewegen, diesen Jungen aus den Fängen dieses Monsters zurückzuholen, aber gleichzeitig in der Öffentlichkeit nicht als Schwulenfeinde durchzugehen. Whiplash 2. Jetzt geht's ans Eingemachte.
Aber okay, Birdman endet damit, dass Michael Keaton aus dem Fenster springt. Deswegen wäre das Sequel, dass er seine feine Form erreicht hat und wirklich zum Vogelmensch geworden ist. Und im Himmel, auf dem Olymp, muss er sich battlen mit alten griechischen Göttern. Und wie diese Serie Legion, die wir mal gesehen haben. Nur mit mehr Budget. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Aber sein Endboss ist dann Zach Galifianakis, trotzdem.
Ja, seine Nemesis.
Also mein Vorschlag fürs Sequel von Birdman erstmal wäre, dass einfach Edward Norton nochmal zurückkommt, die sich wieder streiten und dann einfach anderthalb Stunden diesen Faustkampf in Unterwäsche.
Oh, fuck. Ich will jetzt einfach mal aus. Ich sag jetzt mal, was das bessere Sequel ist.
Ja, was ist denn das bessere Sequel?
Besser ist schon einfach ganz klar Christians. Ja. Whiplash, Homo hin, Homo her, das gefällt mir gut. Das ist eine gute Story, da kann man was draus machen. Das Budget ist da, Schauspieler top. Ich würde sagen, ist eine klare Runde.
Dafür stimme ich auch ab. Sieht es bei euch aus?
Ja, du hast dich so ins Zeug gelegt. Ich denke mal, das kann man dann schon mal gutheißen. Das Sequel würde ich mir auch angucken.
Ja. Ja.
Wie wäre es denn einfach, wenn wir Michael Keaton und Andrew aufeinander
was passiert dann? Eine homoerotische Liaison und sondergleichen. Nee, damit haben wir jetzt schon drei Punkte dafür gestimmt. Jetzt sieht Gott sei Dank Whiplash. Immerhin, Victoria ist nicht drin, aber Whiplash zieht ins Finale ein. Und bevor wir zum Finale kommen, hören wir uns eins meiner absoluten Lieblingslieder des Jahres an. Brian Eno hat es ja auf Platz 1 bei mir geschafft, aber auf Platz 2 ist der Song Are You Hiding Out in Hell von der ganz kleinen Band Loved Ones. Ich glaube, der Track hat auf YouTube 3000 Klicks. Wurde mir von Spotify empfohlen. Die empfehlen einem ja immer in dieser Montags-Playlist Sachen, die so ähnlich klingen wie Sachen, die man schon mag. Und lustigerweise ähnelt es sehr diesem Brian Eno-Lied aus Me and Earl and the Dying Girl. Aber mit so einem Radiohead-Gesang. Ich finde es wunderschön und habe die Band auch angeschrieben. Ist okay, dass wir es spielen. Deswegen hören wir jetzt kurz rein in Are You Hiding Out in Hell. Dann kommen wir zu Dr. X, Tops und Flops und zum großen Finale zwischen Whiplash und Mad Max. Okay, damit sind wir zurück im großen Finale, aber vorher kommen noch die Flops und die Honorable Mention von Dr. Egg.
So ist es. Mein Worst Film of the Year 2015 geht mit viel Freude, um da nochmal den Leuten eins auszuwischen, an Il Bambino numero 44, Child 44. Alle Leute haben einen russischen Akzent, reden aber Englisch, obwohl es Russen sind. Man nimmt eine im Kern eigentlich ganz gute Geschichte, die ja auch erfolgreich als Buch es schon gab, und macht die brutal nieder mit schlechten Dialogen und, ja, man muss schon sagen, uninspirierten Schauspielleistungen. Es hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte niemand so richtig Bock, da mitzumachen. Tom Hardy versucht sein Möglichstes, aber schafft es nicht. War eine Hammerenttäuschung. Wir haben den ja auch so richtig.
Der war auch, ich glaube, wir hätten den alle sofort genommen. Also bei uns, ich glaube, bei uns allen ist Child 44 der schlechteste Film, aber wir wollten natürlich nicht alle den gleichen Film haben. Deswegen haben wir ein bisschen überlegt, was fanden wir noch scheiße. Aber Child 44 bei uns wirklich lustig, vor allem durch echt hauptsächlich eine Sache, dass du halt Amis hast, die alle im russischen Akzent labern. Es geht einfach nicht. Du kannst es einfach nicht machen.
Kannst du.
Also das war für mich auch nicht mal das Schlimmste. Für mich war aber der Plot das Problem, was da erzählt wurde. Das hat aber vieles keinen Sinn gemacht. Menschen treffen sich an Stellen, wo man sie nicht vermutet hätte. Das ist einfach, das ging gar nicht.
Das stimmt, wie am Ende der einfach im Wald auftaucht und einfach zufällt. Ja, egal. Auf jeden Fall den auf keinen Fall angucken. Honorable Mention geht von mir an Macbeth. Mhm. weil der einfach so schön, den wollten, hatten wir ja auch lange überlegt, ob wir den mit reinnehmen hier, weil der so schön zeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, nochmal an alte, verstaubte Theaterstücke oder so ranzugehen. Wenn man sich auf was konzentriert, was du halt so im Theater einfach nicht machen kannst, und das war hier einfach dieser visuelle Bombast, und das sah alles so irgendwie gewaltig und schön aus, dazu halt gepaart mit irgendwie großartigen Schauspielleistungen von Michael Fassbender und aber auch Marion Cotillard und die anderen eigentlich auch, Sean Bean war ja glaube ich auch mal wieder dabei. Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht aber auch schon. Es soll uns nicht weiter stören. Auf jeden Fall sehr sehenswert und halt auch nicht so angespannt wie die anderen, die es jetzt alle so hochgepasst haben. Also eher ein ruhiger Kinoabend, aber trotzdem sehr schön.
Ja, super, auf jeden Fall Erlebnis für jeden Theaterfan. Sean Bean war natürlich nicht dabei. Damit gehen wir ins große, große Finale zwischen Whiplash und Mad Max Fury Road. Und ja, wir haben alles gesagt zu den Filmen. Wir haben uns die Seele aus dem Leib gelabert. Ich finde es so schön, dass diese beiden Filme so stark gegeneinander stehen, weil man kann ja auch sagen, von allen 16 Filmen so, welche Zitate sind euch im Kopf geblieben aus diesen Filmen? Und für mich steht da Not My Tempo gegen What a Day, What a Lovely Day. Das sind die beiden Zitate aus den beiden Filmen. Und bei einem Zitat ist mir das Herz in die Hose gerutscht und ich hatte panische Angst. Und beim anderen wollte ich ein Bier vor Freude gegen die Leinwand schmeißen und sagen, ja, scheiße, ist das geil. Dann Soundtrack, ne? Wenn ich an Whiplash denke, ich bin sofort drin, kann dieses Lied auswendig. Wenn ich an Brothers in Arms denke aus Mad Max, bin ich voll drin. Also die sind wirklich ebenbürtige Gegner. Es sind nur noch subjektive Meinungen. Für mich muss Whiplash hier gewinnen, weil ich den von der Aussage besser finde und weil ich in Whiplash, und das ist ein Film über jemanden, der Schlagzeug spielt, angespannter war und mehr im Film als in Mad Max. Ich weiß noch, wie Andrew aufwacht und es ist 6.03 Uhr und er hat seine Probe verschlafen und ich habe den Film 4-mal gesehen und jedes Mal in dieser Szene haben die Leute im Publikum gesagt, er hat eine fucking Musikprobe verschlafen. Also das für mich ist Whiplash der Gewinner, aber auch ich liebe diesen Film, vielleicht ist es tatsächlich mein Lieblingsfilm von allen Filmen. Also, ne, so viel dazu.
Ja, also wir müssen nicht nochmal tief in die Materie eintauchen. Klar, wir haben so gut wie alles besprochen. Mein Fazit ist, Whiplash ist intensiv wie scheiße. Mad Max ist intensiver. Ich belasse es dabei. Mad Max für mich das größte Erlebnis dieses Jahres. Nicht mein Lieblingsfilm aller Zeiten, da kann ich nicht mithalten. Aber für mich dieses Jahr das absolut nicht zu toppende Filmerlebnis. Mad Max.
Ja, bei mir genauso. Mir ging es richtig schlecht. Mir ging es zu der Zeit sowieso auch gesundheitlich nicht so gut. Das war doppelt schlimm. Also es war nicht schrecklich. War nach anderthalb Stunden oder auch früher auch schon hatte ich versucht, das Kino zu verlassen. Das war wirklich, also so physisch ging es dann halt auch nicht mehr. Und vielleicht hat Mad Max Glück gehabt, dass es dann der Film war. Aber nee, ich glaube, es war Schicksal, das uns zusammengeführt hat zu diesem Event. Und das ist, ja, nee. Das muss es sein. Für mich auf jeden Fall der Top-Film 2015.
Ja, die sind halt schon einfach beide so richtig, richtig geil. Also, so viel mal vorweg gesagt. Bei mir ist eigentlich das Entscheidende dann, dass halt Mad Max geht halt so richtig hart über diese visuelle Sachen und Whiplash eigentlich eher dann weniger und im Endeffekt einfach so eine sehr subjektive und persönliche Wertschätzung, dass dann doch Story mehr wert ist, eine gute Story, als ein gutes visuelles Konzept. Von der Wertschätzung einfach her. Deswegen geht mein Vote hier auch an
Whiplash. Damit müssen wir tatsächlich, das ist wirklich so, den Film des Jahres in einer Todeskategorie entscheiden. Wir haben noch zwei Kategorien und ich ziehe jetzt eine aus dem Hut. Wir haben auch echt nur noch zwei, also vielleicht können wir die alle noch abarbeiten in diesem Cast. Und die Kategorie ist, welcher Film hätte auf Deutsch den dümmeren Titel? Und man muss wirklich sagen, okay, es steht hier, der verrückte Max gegen... Whiplash ist ja so unterschiedlich. Es heißt einmal, es ist ein Hieb der Peitsche, ne, glaube ich, dieses Schnappen der Peitsche.
Schleudertrauma.
Schleudertrauma natürlich auch. Und ja, es ist der Peitschenhieb gegen den verrückten Max. Und für mich ist er wirklich der verrückte Max, der dümmere Titel, muss ich sagen.
Ja, aber gibt es da noch andere, weiß ich nicht, so irgendwie Whiplash, Doppelpunkt, Bindestrich, der Gepeitschte? Wäre das auch nicht. Ist schon auch so richtig blöd, aber würde ich auch den Deutschen zutrauen.
Die Peitschen des die Jazz Peitschenspur. Vielleicht.
Oder jemandes scharfe Zunge sehe ich hier noch und Peitscheneffekt.
pa- Peitschen-Effekt wäre schon auch ein hammer dummer Titel.
Oh, es heißt Whiplash-Effekt auf Englisch, aber naja.
Ja, also da gibt ihr so viel das Oxford Dictionary bedienen, wie ihr wollt.
Wie wäre es denn für Mad Max mit Maximum verrückt?
Mad to the Max.
Also für mich ist der wahnsinnige Max der dümmere Titel. Deswegen muss ich leider, obwohl ich Whiplash besser finde, hier meine Stimme für Mad Max abgeben.
Aber es ist eigentlich schön, dass am Ende, es ist ja wirklich eigentlich ein Unentschieden, ganz klar. Also wirklich ganz klar. Und dabei hätte man es auch belassen können, aber das machen wir einfach nicht, weil das geht. Das geht nicht. Wir sind hier im Showbusiness, es ist hart. Und es ist eigentlich schön, dass wenn er so eine Bullshit-Kategorie entscheidet, zeigt ja auch, es gibt eigentlich keinen wahren Sieger.
Ja.
Und das ist ja eigentlich auch okay. So.
Sehr schön gesagt. Ich denke, ich gebe meine Stimme dann auch an den wilden Max definitiv. Ja.
Jo.
Alles klar, damit ist tatsächlich Mad Max Fury Road wirklich eins der absoluten Kinoerlebnisse des Jahres. Also wer hätte, ich weiß noch, wir haben den Trailer gesehen und wir dachten alle schon, wir haben Bock drauf, aber mir war es nicht klar, dass man das noch darf, dass es noch erlaubt ist, so einen Film zu machen, weil es eben auch ein Kunstfilm auf eine Art ist. Es ist wie ein Ballett zu sehen, wenn die am Ende da an diesen Stangen an den Autos hängen und sich darüber reichen. Das ist so fantastisch. Und George Miller, ich hoffe ganz doll, für mich muss Mad Max nicht den besten Film gewinnen, aber beste Regie, ich weiß nicht, wer den sonst kriegen soll. Also ich finde wirklich George Miller dafür, dass man nach so langer Zeit nochmal so ein Franchise holt, aber nichts davon zitiert von den alten Sachen, sondern einfach sagt, wir machen nochmal die Essenz davon, was es ist. Und das ist auch ganz gut. Max, du hast auch, glaube ich, vorhin nochmal mit Star Wars erwähnt. Hier wurden halt einfach nur Sachen genommen aus Star Wars. Aber bei Mad Max wurde das Gefühl genommen, was in den anderen Filmen nicht mal so stark da ist. Also im Finale von Mad Max 2 ist es vielleicht so ein bisschen vorhanden, aber hier wurde es einfach nochmal in einen Film gepackt. Unglaublich. Also ja, kann ich auf jeden Fall auf eine Art unterschreiben, obwohl ich persönlich Victoria und Whiplash besser finde, aber Mad Max als unser Film des Jahres. Und da stehen wir natürlich auch mit den ganzen anderen Kritikern genau auf einer Ebene.
Damit Glück geht gehabt.
Der goldene Dr. Peng, den wir noch basteln müssen und mit Chrom einsprühen auf dem Weg ins Valhalla an George Miller, kriegt er zugeschickt auf dem Postweg. Ja, Dr. Eck, du musst auch gleich weg. Ich wollte nur sagen, das war ein tolles Jahr Podcast, das wir zusammen hatten. Wir haben das eigentlich wirklich jede Woche gemacht, außer einmal, als wir irgendwie kurz im Urlaub waren. Also wirklich das durchgezogen, immer zwei Filme geguckt, richtig beschissene Serien. Und wenn man sich alte Casts auch nochmal anhört, wirklich geschafft, besser zu reden, besser unsere Punkte darzulegen, interessantere Diskussionen zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Weg, den wir 2016 weitergehen wollen. Wir haben tolle E-Mails bekommen von Leuten, die uns geschrieben haben, die uns gelobt haben, die uns kritisiert haben, die uns gesagt haben, welche Filme wir besprechen wollen. El Club zum Beispiel hatten wir nicht auf der Liste, bis wir eine E-Mail bekommen haben, die uns gesagt hat, schaut euch den mal an, jetzt war er hier in den besten Filmen des Jahres. Dafür will ich nochmal Danke sagen, so wenn ihr Meinung eben auch habt zu diesen Filmen, die wir besprochen haben, wenn ihr einen anderen Film des Jahres hattet, ein paar sind ja auch bei uns komplett durchgerutscht, haben wir gar nicht gesehen, an podcast@drpeng.de könnt ihr gerne schreiben. Und ich fand das super cool, könnt ihr auch nochmal kurz sagen, wie ihr das Jahr so fandet. Aber
du hattest jetzt gesagt, 2016, machen wir noch ein Jahr? Oder?
Ja, ich weiß nicht, also ich meine, wir haben ja jetzt alle Filme gesehen, die es gibt. Also ich meine, ich würde sagen, nächstes Jahr machen wir den Modellauto-Podcast, Hot Wheels versus... Monster Trucks und dann würde ich sagen, machen wir so weiter nächstes Jahr einfach, oder? Weil ich meine, das ist jetzt abgefrühstückt, das Thema.
Nee, aber also Spaß beiseite, ja, es ist das Schöne daran ist irgendwie, dass es halt immer noch Woche für Woche, wenn man morgens extra früh aufsteht, um sich noch einen Film reinzudrücken, bevor der Cast losgeht irgendwie, und es macht trotzdem immer noch wieder Spaß, sich einfach hinzusetzen und da die Zeit in den Wind zu schießen, wie manch einer vielleicht behaupten würde, und mit euch hier abzuhängen, und wenn es den Leuten da draußen auch ein bisschen gefällt, ist das doch umso schöner.
Ja, wenn wir schon sentimental werden, dann natürlich danke an euch und danke an alle unsere Hörer. Wir hatten ein super Podcast-Jahr und das nächste wird auf jeden Fall noch besser.
Ja, absolut. Es ist eben auch ein schönes Projekt, was ja auch diesen schönen Effekt hat, dass eben vier Freunde auch die Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren, was wir sonst einfach so in der Form wahrscheinlich nicht tun würden. Und das ist eben toll, wenn man daraus vielleicht auch noch so einen kleinen Mehrwert für andere Menschen erschaffen kann. Ja, ist einfach schön. Schöne Sache. Hoffentlich geht's weiter.
Genau, mit diesen warmen Worten und Mad Max Fury Road als Film des Jahres verlassen wir das Jahr 2015. Da kommt ja an Silvester raus. Wir wünschen euch ein super geiles Silvesterfest. Auf der ihr feiert richtig schön rein ins nächste Jahr, habt ihr bessere oder andere Vorsätze als wir und kommt rein. Und dann nächsten Sonntag gibt es keinen Cast, das ist ja schon jetzt direkt in 3 Tagen, sondern dann den danach geht's wieder los. Und dann fängt eben schon diese große angekündigte Oscar-Season wieder an. Und ich sag euch, Januar und Februar sind voll mit den ganzen Oscar-Contendern, die werden alle von uns besprochen. Und auch im Januar ein paar deutsche Serien und Fernsehformate, die wir besprechen wollen. Also 2016 können wir richtig gut starten, glaube ich. Und das war schön, diesmal nochmal über diese ganzen Filme zu reden. Ja. Gerade wo wir nicht genau wussten, ob es letztes Jahr so gut geklappt hat. Dieses Jahr, glaube ich, war es sehr schön, dieses K.O.-Turnier zu machen. Und wir hoffen auch, ihr hattet Spaß. und habt euch beim Anschminken zur Silvesterparty nochmal das reingezogen und dann kommt gut rein, guten Rutsch und dann bis zum nächsten Jahr.
Ciao. Ciao. Ciao.
Guten Rutsch.